The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihm, Carlos. Heute zu Gast, eine Action-Ikone kehrt zurück, Schauspieler Matthias Huss. Schönen guten Abend, lieber Carlos.
Guten Abend, Chris.
Ist natürlich
danke für die Einladung.
Ja, ist ein bisschen fake, weil es ist früh morgens, aber natürlich ist das eine Late-Night-Show. Von daher
ist es das, uns egal. Das werden dir die Zuschauer verzeihen, wahrscheinlich.
Ja, ich denke schon. Wir müssen, das ist alles Illusion, weißt du, im Showgeschäft ja. Ist das ja so, ist alles.
Ne? Eigentlich ist es auch gar nicht mehr Weihnachten. Es ist auch gar nicht mehr Weihnachten, aber ich bin auch gar nicht mit Weihnachten durch.
Eigentlich ist ja Weihnachten bis 6. Januar, oder?
Ja, streng genommen, Heiligen Drei Könige, ne? Ja. Okay, also bin ich noch legitim. Okay, alles klar.
Aber wir befinden uns jetzt bei der Aufzeichnung. Wahrscheinlich die Sendung wird erst 26 ausgestrahlt, aber wir befinden uns während der Aufzeichnung, bei der Aufzeichnung noch im Jahr 2025 zwischen den Jahren. Und das ist heute das letzte Interview des Jahres.
Oh, das letzte, ja.
Wir
sind gespannt und sehr aufgeregt.
So, und heute begrüßen wir Matthias Huss, den Schauspieler Matthias Huss. Der war auch schon einmal hier in dem Peckham's Talk und er war auch schon in einem anderen Format von mir. Er ist ein Actionstar aus den 80ern und er ist dir ein Begriff. Deswegen bist du ein bisschen auch heute hier. Wir haben ja zusammen den Filmpodcast Revenge of the Flicks. Du hast deinen eigenen Chips und Cola Podcast, auf den wir hier gerne nochmal hinweisen. Auch ein Filmpodcast für alle, also Filmliebhaber. Wir gehen mal davon aus, dass die meisten Zuhörer heute Filmliebhaber sind. Und Matthias Huss ist dir ein Begriff, nicht wahr?
Absolut, ja. Tatsächlich. In meiner frühesten Kindheit schon mit Dark Angel natürlich in Erscheinung getreten, der junge Mann. Und in seiner Antagonistenrolle in Dark Angel halt heftig gut. Also ich bin sehr aufgeregt und freue mich tierisch.
Und jetzt hat er, der Grund ist, dass er ein Buch geschrieben hat, einen Action-Roman, so wie ich das verstanden habe. Den hat er veröffentlicht und der lehnt eben auch wohl lose an die 80er Jahre an, würde ich jetzt mal von ausgehen.
Ah ja.
Und dazu befragen wir ihn jetzt mal und hoffentlich und freuen uns natürlich auf ganz viel Hollywood-Boulevard-Gerüchte-Talk.
Genau.
Also das schnallt euch an für die letzte Folge des Jahres. Wir holen ihn mal rein, den lieben Matthias. Jawohl. Und da ist er, der Schauspieler Matthias Huss. Wir begrüßen ihn, lieber Matthias. Wie schön.
Guten Morgen in Sonntag. Sonntag bei euch in Deutschland.
Wo bist du denn gerade, Matthias?
Ich bin jetzt schon seit längerem in Bali.
Wie viel Uhr ist es da?
Ich glaube,
circa
5 Uhr abends.
5 Uhr abends.
Ah, okay.
Also selbe Tag, aber nee, warte mal. Was haben wir heute?
So geht es mir auch immer.
Würde mir wahrscheinlich auch so gehen.
Was viele meiner Schauspielerkollegen noch nicht wissen, oder das ist vielleicht auch mal interessant, drüber zu sprechen, so Hollywood hat sich komplett verändert. Es gibt keine persönlichen Gespräche mehr. Es gibt nur noch Videokonferenzen und Self-Tape, nennen wir das. Also man muss sich aufnehmen und man schickt das Tape per WeTransfer zu dem Produzenten. Und meine Kollegen, die kein Mikrofon benutzen, die werden fast nie gebucht.
Nein.
Ist tatsächlich alles in der Stimme. Mehr als das Visuelle. Das muss hundertprozentig mixen. Ne? Wissen ja eigentlich auch Podcaster, dass wenn du das Mikrofon nicht ein gutes Mikrofon hast, da kannst du noch so gut sein. Leute nicht zuhören wahrscheinlich. Ne?
Ja, die Leute sind gewohnt an so eine spezielle Qualität. Die haben einfach so eine Qualität vor Augen. Wenn du das nicht leistest, schalten sie einfach schneller ab. Das ist einfach so.
Das ist aber mit allem so inzwischen. Also auch Filme oder sowas, die sind ja qualitativ auf Netflix oder wie auch immer so hochprozentig produziert, du erwartest gar nichts anderes.
Ja.
Das ist heutzutage so. Ne? Die Welt ist sich ja so schnell am Ändern. Ne?
Ja.
Ja, absolut, aber so, jetzt habe ich ja auf dein Buch angesprochen, Shadow Affairs heißt es. Es ist, wie du eben meintest, noch nicht in Deutschland erhältlich, aber man kann es schon auf Englisch lesen und sich besorgen, nicht wahr?
Ja, also ich kann kein, also ich kann zwar Deutsch, aber literaturisch gesehen, ich habe es versucht, ich schaffe das gar nicht. Das muss ich professionell übersetzen lassen, ne?
Das heißt, du kannst aber wirklich besser dann auf Englisch schreiben auch.
Ja.
Aber das, okay, aber das ist
Schon mal
Wahnsinn. Das ist ja
interessant, ja.
witzig. Ja, klar. Natürlich. Aber
Das ist viel einfacher als Deutsch. Ist eine sehr einfache Sprache. Vor allen Dingen, wenn du in Amerika lebst, sagen wir mal schon fast 40 Jahre, übernimmst du diese Tonalität und wir haben eine andere Art zu sprechen und auch eine andere Art zu schreiben. Ich sag mal wir, obwohl ich Deutscher bin, ne? Und das mit der Zeit nimmst du das einfach an wie so eine Haut. Ja, es ist dein neues Wesen oder wie gesagt, du wirst Amerikaner. Auch wenn du noch so einen Akzent hast wie Arnold, oder so, der ist auch so amerikanisch inzwischen, ne?
Also das müssen wir ganz kurz mal und noch und für alle Zuhörer da draußen, die dich noch nicht kennen, und das sind natürlich nicht viele, du bist damals in den 80ern nach Amerika gegangen und hast dort Karriere gemacht, unter anderem zum Beispiel in dem Science-Fiction-Action-Kracher Dark Angel mit Dolph Lundgren mitgespielt und danach auch sehr, sehr viele, vor allem auch Actionfilme gemacht, kann man so sagen, in Hollywood. Und und so bin ich ja damals auf dich gekommen, als du das erste Mal auch in meiner Sendung warst. Ich war einfach auch ein großer Dark Angel Fan und weil du, und du ja auch in diesem Film so herausstichst, im
Ja.
Grunde eigentlich die Hauptrolle bist. Und ich habe immer gedacht, wer ist denn das eigentlich? Wer ist denn das? Und jetzt sitzt du schon zum dritten Mal hier. Also deswegen ist es mir immer wieder eine große Ehre, dich begrüßen zu dürfen, lieber Matthias.
Danke, danke. Ja, man
Und
weiß, wer jemand ist. Wenn ich mal kurz interjecten darf, ich wusste auch nicht, dass Rutger Hauer aus Holland kam. Zum Beispiel, wir haben ja alle Blade Runner gesehen, ne?
ja, nein.
Und da fiel der mir natürlich auf, wie uns allen auch. Oder Witcher, da war The
Hitcher,
Hitcher, ja. Und ich wusste nicht, dass das ein Europäer ist. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich erst erfahren. Und als ich es dann wusste, und der hat auch in meiner Gegend gewohnt, ihn ab und zu mal gesehen, auch, dann habe ich das schon mitgekriegt. Ja, da ist noch so ein kleiner holländischer.
Ja, oder sowas Europäisches, glaube ich. Ja, das merkt man ja wahrscheinlich schon dann noch.
Ja, das merkst du sofort. Ich habe sehr, sehr viele Freunde aus Europa, die in Amerika wohnen, Schauspieler auch. Ja, das ist das Europäische ist wirklich in dir. 100%. Auch die Liebe zu Europa. Also es ist tatsächlich also zumindest für mich, ich denke für alle, immer wieder so ein bisschen Heimat, Sehnsucht, Europa. Also jedes Mal, wenn ich in Europa komme, bin ich total begeistert. Ja. Ist natürlich so, wenn du woanders lebst, bist du immer begeistert, irgendwo hinzugehen.
Das stimmt auch wieder, ja.
Ihr
Ist
werdet
das
vielleicht auch
eigentlich?
begeistert, nach Amerika zu kommen oder so, ist klar.
Merkst du eigentlich auch heute noch, dass du irgendwas Deutsches in dir hast, zum Beispiel in den Werten oder in irgendeinem anderen Verständnis, wenn du zum Beispiel auf Amerikaner triffst oder so?
Ja. Doch, total. Also dann, wenn ich im Ausland bin, so zum Beispiel in Bali, treffe ich ja ganz viele Leute aus allen Nationalitäten. Und ich fühle mich dann auch immer gleich so zu anderen Deutschen hingezogen. Ach, bist auch aus Deutschland, wo kommst du her? Und erzähl mal und wie kommst du her? Bla bla bla. Da ist sofort eine Verbindung. Ne? Und Amerikaner, naja gut, sind halt nicht so viele hier. Das ist dann so wie, ah ja, okay, American.
Aber ist es auch wie, bist du besonders pünktlich zum Beispiel?
Ja.
Ja.
Auch mit meiner Arbeit 100%ig. Ich kann nicht aufhören, bis es fertig ist oder so. Auch beim Filmen bin ich immer pünktlich. Ich muss wissen, meine Dialoge muss ich. Das ist irgendwie so deutsch eingebaut. Ist halt so.
Naja, das ist halt so. Was hat dich denn inspiriert, diesen Roman zu schreiben?
Ja, das war ja eigentlich, ist immer ganz interessant. Ich schreibe ja Drehbücher, so. Und Drehbücher schreiben ist eines, ein Roman ist was ganz anderes. Aber die sind im Grunde genommen beide verwandt, weil es ist ja eine Geschichte, die du erzählst und die hat einen Anfang, ein Mittel und ein Ende. Ein Buch ist halt ein bisschen länger, mehr Wörter, wenn du so willst.
Ausführlicher, ja.
Ausführlicher, ja. Und ich war in Usbekistan und habe dort eine Veranstaltung gemacht. Und Usbekistan, wenn man das nicht kennt, das ist neben Afghanistan, Kirgisistan, Russland, das nennt man den mittleren asiatischen Silk Road. Das war früher eine der wichtigsten Gegenden in der Welt. Da wurde alles von Indien rauftransportiert, China, durch diesen asiatische.
Wie so eine Handel, so ein Handelsweg.
Ja, und hat viel Kultur, viel Geld, viel Macht, viel alles. Und ich war ein paar Mal da, eingeladen von der Regierung. Und dann habe ich, das ist ja eigentlich der Präsident von einem Land wie dieses, ist wie noch früher ein, man muss schon fast sagen, Diktator. So, es ist sehr exotisch und anders als Demokratie. Und da ist eine Tochter von diesem, ich sag mal, Präsidenten, die war dann die Prinzessin von diesem Land. Das ist praktisch so wie Tausend und einer Nacht mit ganz viel Geld und extravaganten Lebensstil und Palästen. Und die hat Bücher geschrieben, die produziert Musikvideos, die singt, die hat Filmleute von der ganzen Welt nach Usbekistan gebracht, Filmfestivals veranstaltet und so weiter und so fort. Und ich war halt einer der Leute, Gerard Depardieu, Mickey Rourke, Andy Garcia, also ganz viele Leute wurden eingeladen. So, ich war also einer von diesen Leuten. Menachem Golem von who did Bloodsport und Rambo, der war auch da. Und irgendwie habe ich, dann mussten wir Kurse abhalten der Universität für Schauspielerei oder Schriftstellerei oder whatever. Und das hatte dann dieser Prinzessin so gut gefallen. Und Masterclass nennen wir das. Und wir wurden dann ein bisschen mehr befreundet und befreundet. So viel, wie man mit einer Prinzessin befreundet sein kann. Das sind immer nicht einfach hingehen, darf ich mich mal angucken. Die musste ich zuerst angucken. Ist wirklich interessant. Also wirklich, dann habe ich eine längere Zeit mit ihr verbracht zu Auktionen und so weiter und so fort. Long story short. Auf einmal hatte ich die Idee, ich könnte doch da einen schönen Film machen, weil ich habe Connections zu dem Präsidenten und zum Militär und also die Vergangenheit mit CIA und Afghanistan und Russland und Schmuggeln und das war so dieses Hotspot für Agenten. Dann bin ich zu der Prinzessin hingegangen und habe gesagt, das wäre doch mal was, so ein Film hier, ne?
Hast du es genau so gesagt?
Dann in Englisch. Und dann sagt die, ja, okay, gute Idee. Dann bin ich zur Bank gegangen und habe ge bei der Bank mich angemeldet, diese große Nationalbank, und habe gesagt, habt ihr Interesse, das Ding zu finanzieren, sagt die. Da sagten, ja klar, finanzieren wir das. Solange die Prinzessin ja sagt. So, und dann bin ich zurück nach Bali geflogen, habe das Drehbuch geschrieben und dann zurück nach Usbekistan. Und dann hatte ich auf einmal eine fleischessende Bakterie eingefangen. Die hat mein Bein aufgefressen. Da hat so ein Loch und es wurde immer größer. Und zu der gleichen Zeit musste ich dieses Drehbuch zu dieser Security Intelligence, so wie CIA oder so ähnlich, National Security, die mussten das Drehbuch lesen, damit die mussten das evaluieren, ob das nicht für das Land Usbekistan politisch unkorrekt wäre. Und dann war ich im Krankenhaus und das war so ein drittes Weltkrieg-Krankenhaus. Und dann habe ich der Präsident Wort zukommen lassen, dass ich hier wahrscheinlich jetzt sterben werde und das wäre ja nicht so gut für euch und so. Und dann war ich am nächsten Tag im Präsidenten, seinem Privatkrankenhaus in seinem Zimmer. Und das war nicht nur ein Krankenhauszimmer, das war die ganze Etage. Und da habe ich sogar in seinem Bett mich erholen dürfen, jeden Tag Operationen gehabt. Also das war schon wirklich so ein Abenteuer, ne? Und dann haben die mich gerettet und endlich konnte ich zum Meeting gehen. Und das war wie im Film. Also da sitzen diese ganzen Security-Leute und Militäretage, Etascha, wie sie auch alle heißen in Deutsch. Und lange Rede, kurze Sinn, gesagt, nein, du kannst das nicht drehen. Das
Ah.
ist schlecht für uns. Weil das war tatsächlich so, wie ich es mir so vorgestellt habe, dass das so passieren könnte mit CIA, Undercover Things und bla bla bla. Die Russen und die Amerikaner Assets umtauschen durch Usbekistan und alle jagen sie hinter der Intelligenz her und was nach. Und so, dann wurde der Film nie gemacht. Und dann sagte meine Frau, ihr Vater, schreibt doch einfach mal als Roman. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja eigentlich eine gute Geschichte. Und dann habe ich einen Freund von mir, das ist ein guter Hollywood-Direktor, einer der größeren, der hat auch Fast and Furious mitgemacht als Action-Director. Habe ich gesagt, wieso tun wir das mal von hinten nicht aufsatteln? Ich schreibe mal einen Roman und wenn der dann ziemlich erfolgreich ist, dann gehst du damit zum Filmstudio, wie sie es ja auch gemacht haben mit Born Identity und so oder Jack Reacher. Und dann werden wir das Ganze nochmal aufrollen. Manchmal musst du erst einen Roman schreiben, um dann nachher eine Serie, also eine Filmserie draus zu machen. Das war
Das
so die
stimmt, ja.
Idee. Und dann habe ich das Buch halt hier in Bali, ich habe ja genug Zeit, geschrieben.
Also das ist ja auch eine Geschichte da mit dieser Prinzessin aus Usbekistan. Das ist aber, wie lange ist denn das her?
Ja, das ist jetzt 10 Jahre her.
Okay, 10 Jahre ist das her. Okay, also gar nicht so lange. Die lebten ja noch, da wahrscheinlich die Prinzessin, ne?
Ja, nicht nur das. Das ist so Wahnsinn, was alles so passiert im Leben. Da ist der Vater gestorben und die Prinzessin hat eine Schwester gehabt. Und die Schwester hatte Angst, dass dann die Schwester, die Prinzessin, die Präsidentin und die Gewalt und das Geld des ganzen Landes übernimmt. Da ist ja so viel Geld involviert, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann hat die verhaften lassen und hat die in eine Psychiatrie gesetzt. Erst ins Gefängnis, dann Psychiatrie und die kommt dann auch nicht mehr raus.
Gott.
Und die hatte mich nochmal angeschrieben von der Psychiatrie mit ich weiß auch nicht, irgendwie konnte sie danach ins Internet. Und dann war das auf einmal weg. Die ist weg vom Fenster. Das ist so viel Geld, das da im Spiel ist, dass die Schwester praktisch wie früher in Ägypten wahrscheinlich oder in diesen ganzen kolonialen Königreichen, Diktaturen passiert das. Ja? Und da musst du dir mal vorstellen, die war so wie sagt man, powerful und groß und reich, ohne Ende reich. Ja? Und die ist jetzt in der Psychiatrie oder inzwischen unter Hausarrest, aber kann nie mehr raus. Von diesem ganzen opulenten Leben erstmal in den Knast, ja, musst du dir vorstellen.
Wahnsinn. Das ist ja fast schon
Ja.
auch schon ein Film, gell? Kann man auch schon einen Film. Ja, genau.
Man kann sich den Reichtum schon mal gar nicht vorstellen. Den Reichtum, diese Länder an Geld haben, die haben ja Öl, die haben ja alles, ja. Und ja, das ist auch gefährlich. Also ich war ja auch oft in Russland, zum Beispiel andere Geschichte. Da war ich in diesem. Die haben unglaublich tolle Hochhäuser, so wie Frankfurt, ne? Und also riesige Stahldinger und mit Glas und da sind dann Restaurants, Fitnesscenter, Penthouse, 50 Etagen auf Büros, also richtig Luxus ohne Ende. Und dann bin ich da oben in diesem Luxus-Restaurant und dann sagte mein Freund, ja, oben ist dann seine Wohnung und dann da ist. Der hat die ganze Etage privat für sich ein Fitnesscenter, das Beste oft in der Welt. Und da sage ich, wo ist er denn, der Mann? Der sagt, der ist im Gefängnis. Und da sage ich, wie, das kann ja gar nicht sein. Wie kann so ein Mann im Gefängnis sein? Ja, da sagt er, der ist zu, he got too powerful.
Ja.
Ja, der wurde beseitigt. So, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das sind halt andere Länder, also. Das können wir in in der Freiheit, in der wir vielleicht noch leben, können wir uns das ja kaum vorstellen. Ja? Also als ich in Russland zum Beispiel in Moskau gedreht habe, da hieß es gleich, du kannst nicht einfach irgendwo hinlaufen ohne Passport oder du darfst das nicht machen und das nicht. Das wird alles streng kontrolliert. Ja? Das ist no false move. Ja?
Durftest du das dann auch in Usbekistan dich frei bewegen?
Ja, aber wir durften, es ist zum Beispiel so, wir waren in so einem Nachtclub und wir durften zum Beispiel nicht weggehen, bis die Prinzessin kommt. Das geht nicht. Ja, das waren immer, ich habe aus Versehen, war ich mal einmal zu nah an sie herangetreten, da waren gleich fünf Riesenkerle, du, die haben mich an die Schulter gebracht. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, diese Gewalt, diese Autorität, dieses. Und das sind Fans von mir gewesen, ne? Hinterher Bilder gemacht. Aber du, das sind wie so Hunde, die abgerichtet sind. Boom. Das ist der Hammer, ich sag euch. Das ist alles so interessant. Das kann man natürlich auch alles in Bücher packen. Ne? Ich habe jetzt den zweiten Roman fertig heute. Die Serie ist Poseidon Protocol. Das ist der zweite Teil von Shadow Affairs. Das geht jetzt immer weiter. Und da sind viele echte Hintergründe durch meine Reisen und wo ich war, die Impressions und was man so sieht, ist dann natürlich alles im Buch. Ja, der Rest ist erfunden, ist ja ganz klar. Aber ich kann mir das schon alles so vorstellen. Ja.
Aber sag mal, jetzt, also wenn du schon den zweiten Roman jetzt fertig hast, das ist also es ist schon ein bisschen an die 80er Jahre angelehnt, also von dem Verständnis so ein bisschen, ist es eher actionlastig, ist das nur Spionage? Kannst du es so ein bisschen grob mal anreißen, um was es geht?
Ja, es ist also tatsächlich immer dieselbe Figur. Das ist ein Sniper von Irak, der früher also in Irak unterwegs war. Und der war natürlich, wie es so ist, einer der besten Snipers mit Hunderten von Kills und 1200 Yards. Und der hat auch einen Partner gehabt. Aber wenn du im Krieg bist, again, ich habe einige Freunde, die waren tatsächlich in Irak. Und das tut dich schon damaging. Also das ist Post-Traumatik-Stress ist sehr groß. Und er wurde dann nach einer Zeit lang, naja, das Militär lässt dich gehen, weil du hast zu viele Leute umgebracht und er ist ein Alkoholiker und so weiter. Ne? Und ist ja schon mal gar nicht mehr in den Westen zurückgekehrt. Und dann hat er noch dummerweise mit seiner Frau, die bei der CIA inzwischen arbeitet, einen Unfall gehabt. Ein Kind verloren. Also er trinkt sich zu Tode in Baku. Das ist eine Stadt in Aserbaidschan, near Afghanistan, in dieser Richtung. Das sind all diese Länder und Armenier und so weiter. Und da hat ihn früher oder später, weil er praktisch ein Hot Ticket ist, die CIA wieder aufgegabelt, um praktisch Off-Books Operations zu durchzuziehen, weil er ja ein professioneller Sniper ist und dem Krieg sich nicht entziehen kann. Er hat nichts mehr, der hat keinen, wie sagt man, kein Wille zum Leben. Also der perfekte Mann, um irgendwelche tödlichen Missionen auszuführen. Und dann haben die den natürlich nur benutzt, um ihn als Schuldigen später, wenn es schief geht. In Deutsch ist das für mich alles so schwer zu erklären.
Ja, aber
Also
das verstehe ich, das ist so typisch, das machen sie doch immer. Die machen doch immer, das machen die doch immer, dass sie da zu Unrecht und dann ist er wieder auf sich allein gestellt. Das ist aber wie in den guten alten 80ern, oder?
ja,
Klingt
und
sehr
dann fragt
interessant.
natürlich jeder und dann geht das durch die ganze Welt und so weiter. Und in dem zweiten Teil, nachdem er so alle niedergemacht hat, ist er wieder unterwegs, weil inzwischen ist es ja sein Beruf geworden. Und es halt, müsste ich halt noch erklären, in dem ersten Buch hat er den CIA Off-Books Chief of Staff, who sent him out, der umgebracht. So, jetzt ist er aber so gut, dass die Leute ihn wieder aktivieren und jetzt geht es darum, das Poseidon-Protokoll ist praktisch ein Internetcode, mit dem du diese Atom-U-Boote von Russland manipulieren kannst von außen und praktisch eine Atombombe von außen über, you can override it and can. Da ist die ganze Welt natürlich hinterher, hinter diesem Code, der wird auf diesem Black Market verkauft. Und er wird von CIA wieder angeheuert, diesen Code zu bekommen. Und am Ende ist aber der Code tätowiert auf seinem Rücken, weil er durch eine russische Gang, wie sagt man, diese Gangster in Russland, die haben den Code zuerst bekommen und die nehmen ihn gefangen und die tun Und die tätowieren diesen Code auf seinen Rücken und schicken ihn nach Siberia in so ein Gefängnis, wo keiner reinkommt, dass die kontrollieren und warten, bis der höchste Einkäufer praktisch das auktioniert. Und dann müssten die die Haut von ihm abziehen.
Ach.
Ja, so. Das ist natürlich, wird er das überleben müssen, irgendwie in Sibirien, in dem Knast und alles.
Aber jetzt dürfen wir nicht spoilern, ob er überlebt. Das dürfen wir nicht, sonst kauft ja keiner mehr das Buch am Ende.
Ja, durch die ganze Welt und bla bla bla. Das ist so wie so ein James-Bond-Film. Also der ist halt ständig irgendwie unterwegs und schafft es immer noch mal, dem Tod zu entwischen. Ne? Auch in Sibirien.
Und er ist in Gewe und es ist ein im Grunde dein alter Ego, oder?
Ja, schon irgendwie. Ich musste das Buch so ein bisschen ändern, weil ich hatte den ersten Irakkrieg wegen meinem Alter.
Oh Gott, ja. Naja, so geht's uns allen, nicht wahr?
Ja, am Ende bin ich dann doch wahrscheinlich zu alt. Dann muss man Chris Hemsworth nehmen, aber der ist vielleicht. Das
Hättest
weiß man
du.
nicht. Ich habe schon so viele Drehbücher geschrieben und die gebe ich dann irgendwelchen Direktoren, die ich kenne, super, super Typen eigentlich. Und dann sagt der eine, ah ja, Dave Bautista wäre perfekt für die Rolle. Und ich denke, nein, das habe ich jetzt doch für mich geschrieben. Aber es ist tatsächlich so, ich meine, ich bin 67 im Februar. Es ist auch eine neue Garde, die heranwächst. Und das sind ja wieder neue Namen, Dave Bautista oder wie auch immer, Chris Hemsworth.
Aber Dave Bautista ist auch nicht mehr so der Jüngste, oder?
Also zum Beispiel Chris Hemsworth. Wer? Dave Bautista? Doch, da ist ein Unterschied zwischen 50 und 67.
Ja, gut, okay. Ja,
Das
minimal,
habe
ja.
ich erst auch gemerkt im späteren Alter, weil ich, wenn du in Amerika lebst, siehst du die ganzen Actionstars. So. Und die ganzen Actionstars, die ihr noch kennt, sind genau 15 Jahre älter als ich. Ne? Ungefähr 15 Jahre älter. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, ein paar Jahre jünger als die. Aber die sind alle, sagen wir mal, eine ganze Generation, Decade älter als ich, ein Jahrzehnt, ne? Und noch mehr. Und für Jahre habe ich da keinen Unterschied gesehen. Also praktisch, wir haben alle gleich ausgesehen, mehr oder weniger gut gebaut. Und auf einmal siehst du diese Männer, und das sind alte Männer. Ja? Wie eine Person siehst, 75, 78, bald 80, da ist nicht mehr viel da. Und das kommt auch von 50 auf 67. Also ich kann jetzt noch physikalisch mithalten mit Dave Bautista, aber ein gutes Beispiel. Ich war im Rennen für das größte Videospiel aller Zeiten, The War, the, eieiei. Nintendo, das erste, God of War. Ja, so. Es hieße, sie brauchten jemanden, der 60 ist, weil God of War ist jetzt 60, ja. Das ist eine riesen Fernsehserie, wahrscheinlich die teuerste überhaupt jetzt erstmal. MGM und Columbia Pictures, ne? So. Und die kamen gleich auf mich zu. Du musst kämpfen können, Schwert, Muskeln haben. Du musst allerdings auch Special Make-up, weil die müssen dich genau, also da wird eine Maske aufgezogen, dass du auch so aussiehst wie God of War. Und also im Moment habe ich echt noch gedacht, ich bin God of War. Also ich habe tatsächlich, ich habe die Muskeln noch, ich kann kämpfen, ich habe ein Sixpack, alles, was die gesucht haben. Ne? Aber ich habe es nicht gekriegt. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, das ist ja wahnsinnig. Das ist mein Beruf. Ich kann kämpfen ohne Ende. Ne? Ich habe ein Kampftape geschickt und alles. Am Ende habe ich es doch nicht gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja. Oder meine Frau sagte auch, die müssen vorausdenken. Du bist jetzt im Februar 67. Diese Figur, die soll noch jahrelang drehen. Ne? Und die denken sich, mit 70 kann der das nicht mehr machen. Ne? Das geht gar nicht. Dann nehmen die einen 50-Jährigen, der einen 60-Jährigen spielt, so ungefähr. Ne? Also so ist es halt. Ne? Man muss.
Also ich finde das ja, weil du das sagtest mit den Actionstars, die sozusagen eine Generation weiter älter sind, also Schwarzenegger, Stallone, und die man natürlich, wenn man sie sieht, Und ich glaube, es hat auch was mit, wenn man damit aufgewachsen ist. Ich sehe ja immer Stallone und denke so, ah, Stallone. Und meine Tochter denkt so, ach, oh, ein alter Mann. Die weiß ja gar nicht, wer das ist, ja, sozusagen. Und Stallone macht sich ja aber bis, also immer im Grunde auf Entfernung, immer so zurecht, dass man immer noch denkt, ja, ist halt Sylvester Stallone. Aber manchmal habe ich schon Bilder von ihm gesehen, wo ihn jemand mal von der Seite oder so aufnimmt. Dann siehst du auf einmal, oh, der wird bald 80. Also dann sieht man es auch irgendwann, ja. Ist das denn, wenn du, entschuldige, ganz kurz nur, wenn du so Leuten begegnest oder in echt begegnet bist in den letzten Jahren, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger oder so, weil ihr ja auch, du bist ja auch in diesem Fitnessstudio, gell, da, wo er auch trainiert, merkst du das auch persönlich, wenn du solchen Leuten, wenn du die siehst, dass die älter werden?
Ja, oh ja, es ist unglaublich. Das siehst du im Fernsehen gar nicht. Im Fernsehen, kann, im Film, Fernsehen, ist ja beides dasselbe inzwischen. Kannst du das nicht, kannst du noch lange was machen. Aber in echt, das, wie die Leute laufen, beugt, meistens vorgebeugt, nee, das sieht man, das sieht man, das ist unglaublich. Und in Film oder Fernsehen, die ganze Action, das macht ja, das machst du ja alles gar nicht mehr selber. Das macht dann dein Stuntman. Den Unterschied siehst du nicht. Die haben Leute, die sehen genauso aus wie du. Das sieht man nicht. Kannst du nicht sehen. Der braucht nichts mehr machen. Das ist auch, ich meine jetzt Sylvester Stallone, den wir ja alle so herzlich lieben, weil das ist wirklich eine Ikone, ja. Der macht ja auch jetzt Tulsa King, ja. Und das ist ja tailor-made. Und du kannst von ihm nochmal 10 Jahre abziehen, weil er noch so fit aussieht. Und Sylvester Stallone ist, der kann das drehen, ja. Aber der könnte jetzt nicht God of War drehen oder so. Das geht nicht mehr. Das ist klar. Arnold kann nicht mehr Terminator machen.
Nee,
das geht nicht mehr. Da ist er auch schon geschummelt mit anderen Leuten. Oder Predator oder wie sie alle heißt. Das funktioniert nicht. Kommando und all sowas. Das funktioniert. Muss er ja auch nicht mehr machen. Muss er ja auch nicht. So, aber jetzt kommt das Hochinteressante. Das wollte ich heute mal anbringen. Okay. Also, und das hatte ich heute Morgen noch eine lange Diskussion mit ChatGPT. Mein technischer Advisor, ja. Für uns alle wahrscheinlich inzwischen.
Ja.
So, hier ist die Zukunft. Und das ist das Gute. In, sagen wir mal, 2, 3 Jahren kannst du Filme prompten. Prompten ist, du gibst die Szene ein. Und dann wird das filmerisch nachgemacht, ja. So. Und du kannst, das kannst du heute schon, aber das können nur ganz wenige Leute mit ganz viel Geld. Du nimmst eine Person wie Sylvester Stallone oder mich selber von Dark Angel und du tust mich oder ihn oder uns in irgendein Filmkonzept. Und du kannst praktisch, sagen wir mal, Rambo, Dark Angel, Rocky nochmal drehen mit derselben Person, die damals 40 war. So, das kann dann aber dann auch fast jeder. Aber es gibt nur wenige Leute, die praktisch eine Persona haben, die über 30 Jahre immer noch so beliebt ist, dass man die auch wieder anschauen möchte. Du kannst aber auch eine synthetische Figur kreieren und das ist nicht so interessant. Und auch ChatGPT sagte, die Zukunft gehört in diesem Sinne den Altstars, die noch Recognition haben, die haben noch mal später eine Zukunft. So wie eine Library, so wie, ihr könnt euch doch erinnern, wie diese ganzen Rockstars auf einmal wieder auf Konzerttour gingen. Ne?
Ja, Kiss und so weiter, ja.
Wirklich, ihr wart ja auch bei Last Committee oder jetzt No Retreat, No Surrender, die Dokumentation, Begeisterung, weil heutzutage ist ja alles so die Masse an Filmen und Schauspielern und da gibt es ja kaum noch Sachen, die hängen bleiben, sozusagen. Aber damals ist hängen geblieben Rocky, Predator, ich sag mal.
Yeah, bei uns auf jeden Fall.
Ja, bei mir ja auch. Wenn ich Sylvester Stallone sehe, da bin ich immer, oh, guck mal da. Also es ist schon, dass diese Leute oder auch Dark Angel, denke ich mal, ich habe jetzt alles versucht, den zweiten Teil zu drehen, ja. So, da kommt dann die Realität. Ja, Matthias, das ist 30 Millionen, so wie es Drehbuch geschrieben hast. Dolph, keine Ahnung, ob der noch Interesse hat. Das ist zu viel Geld. Du und Dolph Lundgren seid das einfach nicht mehr wert. Das kriegst du so gesagt in diesem Meeting. Sitzt in Beverly Hills und alles, ne? Die sind sehr nett zu dir, die Produzenten. Aber dann sagen die dir das. Ja, es tut mir leid. Da müssten wir schon jemand anders nehmen. Ja, wen denn? Ja, so und so. Der gerade so, so und so. Und den können wir nicht. So. Und man hat in der Zukunft die Möglichkeit, dass, obwohl das dann eigentlich, naja gut, du kannst es im Internet machen.
Aber das ist ja so wie auch so ein bisschen von was du sprichst, ja, wie auch so, da geht es ja auch um Rechte am eigenen Bild oder am eigenen Stimme und an der ganzen eigenen Präsenz sozusagen. Und ich habe mal vor ein paar Jahren gelesen, dass zum Beispiel Robert Downey Jr. gesagt hat, das wird nie bei mir, ich werde das immer rechtlich unterbinden, auch nach meinem Tod werde ich dafür sorgen, dass das niemand sozusagen auch eine Art Avatar von mir erstellen kann. Würdest du das denn von dir machen lassen? Also, dass du sagst, auch nach meinem Tod könnt ihr gerne mich überall reinstecken, wo ihr wollt?
Nein, das ist es ja. Das ist ja.
Weil die Rechte an der, weißt du, die Rechte an der eigenen Person, an dem eigenen, also das gibt ja ein Persönlichkeitsrecht.
Ja, also mit anderen Worten, rollen wir das mal anders auf. Ich könnte nicht Dark Angel 2 ohne MGM-Erlaubnis drehen.
Ah.
Geht nicht. Aber die können auch nicht das drehen ohne meine Erlaubnis. Mit anderen Worten, obwohl die würden nachher sowieso sagen, Matthias, sonst kannst du mich mal am Arsch lecken. Wir nehmen aber das ist halt so. Deine Image, Copyright, bleibt bei dir. Das heißt, du kannst es verkaufen oder selber machen.
Aber würdest du es verkaufen?
Nee, ich will es selber machen, weil ich bin ja vom Beruf Storyteller. Ich habe ja über 40 Jahre lang in dem Geschäft gearbeitet, immer noch übrigens. Und schreibe meine eigenen Drehbücher und habe meine eigenen Stories. Ja, so, was soll ich das? Dann habe ich endlich, sitze ich im Fahrersitz, ich downloade meine Drehbücher und brrr, ist ein Film da. Ne? So, und das ist ja mein Recht. Außer I Come in Peace 2 darf ich nicht drehen, aber ich kann ja sowas Ähnliches drehen.
Aber ist das denn, denkst du, kannst du dir das so vorstellen, dass wenn man sozusagen einen synthetischen Film selber macht, also erstmal muss man ja auch in der Lage dazu sein, glaube ich, also so auch von der Fantasie her, dass man auch so eine Geschichte hinbekommt, aber das fühlt sich doch aber trotzdem nicht so echt an, oder? Oder denkst du, dass das sich dann irgendwann so echt anfühlt?
Ja, du wirst den Unterschied nicht mehr wissen. Also ich bin ja am Puls dieser Sache. Ich tue die Sache ja auch, denn ich, wie sagt man, forschend, nachforschen. Hundertprozentig kann das, ob das jeder dann kann, weiß ich nicht. Aber guck mal hier, du kannst ja jetzt schon im Internet, wenn du so Instagram scrollst, diese Selfies mit Movie-Stars und Filmsets, ja, das kannst du dann irgendwann mal gar nicht mehr unterscheiden. Das ist alles so echt. Jede Szene ist besser ausgeleuchtet, besser gefilmt. AI will take all the information, alle Informationen, die sie braucht, unendlich viel Kapazität, was ein Film ausmacht, welche Winkel und welche Kamera und von wo, wird das alles speichern. Und du brauchst nur die Geschichte eingeben und es wird dir 100% einen Film bringen, der besser ist, als hättest du den mit 100 Millionen gedreht und genauso aussehen.
Aber
Das
ist
denke
das
ich auch.
nicht auch das, was Netflix heute schon macht? Also, dass man, und das, also meine ich auch im Negativen, dass ein Netflix-Film, der ist zwar auch immer gleich, so ein typischer Netflix-Film, ist immer irgendwie sehr ähnlich. Aber das merke ich ja auch. Und ich habe zum Beispiel, ich persönlich als Cineast, habe ja überhaupt keine Lust mehr auf sowas. Also, mir das anzugucken.
Richtig. Und die Zukunft des Filmes ist in Gefahr, A, meiner Meinung nach, weil dann kommen die Amateure und die werden Kurzfilme drehen, Clips drehen. Gibt es ja jetzt schon Plattformen für Kurzfilme, AI gemacht. Die kannst du nicht angucken. Das ist so schlimm, weil die Leute das ja gar nicht gelernt haben. Das ist ja wirklich zum Beispiel James Cameron, der kriegt 200 Millionen. Und der macht Titanic. Ja? Du gibst mir 200 Millionen und ich mache Titanic. Der Film kann nichts sein, weil ich nicht Jim Cameron bin. Der Jim Cameron hat so viel Erfahrung über die Jahre, ist so lange im Geschäft, der weiß genau, wie man 200 Millionen Dollar nimmt und dir das so herüberbringt, dass du einfach platt bist für 30 Jahre lang. Jeder sagt Titanic. So, das kann nicht jeder, das muss man lernen. Das ist dann auch in der Zukunft so, dass praktisch das Internet gibt dir dieselbe Power wie 200 Millionen in so einem kleinen Paket.
Ja, okay, das verstehe ich schon. Das ist ja mit sehr vielen anderen Sachen, technischen Sachen auch, die man, was man heute ja ganz normal umsonst bekommt, ganz normal machen kann. Das hat früher war das undenkbar. Selbst das, was wir jetzt hier machen. Also da hätte man auch, hat mal jemand zu mir gesagt in meiner Sendung, braucht man, hätte man Übertragungswagen gebraucht und alles, damit man überhaupt so eine Standleitung jetzt nach Bali hinbekommt, ja. Das ist, hat sich schon sehr stark verändert. Aber mit deinem Buch jetzt, was du geschrieben hast, Shadow Affairs, ist ja nicht so, dass du die neue Zeit zelebrierst, sondern eigentlich ein bisschen auch zurückschaust, oder? Das meinte ich ja vorhin auch. Das ist ja eher eine Oldschool-Geschichte, oder?
Aber wir sind ja alle auch jüngere Leute als du und ich. Ich meine, ich bin älter als du, aber als ihr beiden sind halt retro. Das Retro hat damals oder ist bis heute noch inhaltlicher als das Neue, wie du schon sagtest, Netflix, ne? So, das heißt, die Sucht, die Sehnsucht nach potenziellen guten Geschichten, klassisch gefilmt sozusagen oder erzählt, haben Vorrang. Zum Beispiel in Kürze. Unser Leben so anders, das können wir jetzt uns ja noch gar nicht vorstellen. Die Technologie ist schneller, als wir sie einholen können. Und das Einzige, was irgendwie noch mal Wert haben wird, ist das Menschliche. Nicht der AI-Film oder der, du tust ein Bild von dir, sagen wir mal, du kannst da jetzt schon ein Bild von dir machen, wo du mit dem Polarbär da stehst oder was weiß ich, und das sieht echt aus. Funktioniert dann irgendwann mal alles nicht mehr. Es geht dann nur noch ums Echte. Eine echte Geschichte, die echten Values, inside, not outside. Guck mal, früher war nur eine Sonnenbrille auf dem Markt, die wir alle toll fanden, ne? Ray-Ban. Ne? Kennt ja jeder diese Ray-Bans.
Ja. Ja, Ray-Ban, ja.
Ja, heute kriegst du an jedem Kiosk eine super coole Brille, die so aussieht wie, ich meine, das ist ja nichts mehr Besonderes.
Na gut, aber die hält vielleicht nicht so lange. Das ist dann das Besondere, dass das Original hält, aber die andere zerbricht direkt nach, also nach einer Stunde.
Da hast du es ja schon gesagt, die Leute wollen doch noch Qualität, Retro, also was echt ist. Wir sind doch alle in der Zeit noch aufgewachsen. Das war doch eigentlich schön alles so. Das war ja noch romantisch. Da konntest du ja noch träumen und das wird ja immer, das nehmen die uns ja immer mehr weg. Guck mal Netflix und all sowas. Ne? Wer liest denn noch Bücher? Das wird ja alles so. Wir haben ja alle nur noch so hier, zack, die meisten.
Wie ist das denn jetzt zum Beispiel eben die Übernahme, also die wahrscheinliche Übernahme von Warner? Netflix übernimmt Warner. Wie findest du das denn? Weil ich meine, das ist viele sagen ja, das ist eine Gefahr fürs Kino, weil eben viele Filme dann eben nur noch als Stream rauskommen und nicht mehr keine Kinoauswertung bekommen. Siehst du das auch so?
Ja, weil das lohnt sich ja alles gar nicht mehr finanziell. Ne? Das ist auch der Tod von diesen großen A-List-Schauspielern. Ne? Ich meine, die brauchen das ja nicht mehr bezahlen. Wo habe ich das jetzt noch gelesen? Greg Daniels hat pro Minute für den einen Film, den er letztlich gedreht hat, 1 Million Dollar bekommen.
Daniel Craig, ja, Daniel Craig von, das war der letzte Knives Out, war das. Das habe ich auch gelesen.
Wake up Dead Man oder so, ne?
Ja, Wake Up Dead Man, ja.
Ja, genau. Haben wir wahrscheinlich zur gleichen Zeit gelesen. Und da denkt man natürlich auch, nee, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist ja schon mal, das steht ja in gar keiner Relation.
Ja gut, vielleicht ist er ja nur 5 Minuten im Film. Ich weiß ja nicht genau, was er da
Habe ich
macht.
gestern gesehen, er hat schon eine tragende Rolle, also.
Richtig Kohle verdient.
Genau, so ist es nicht. Und das ist dann tot, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich selber, also die sagen immer, ich habe jetzt eine Fernsehserie mitgespielt in England, die wirklich eine der erfolgreichsten überhaupt. Negotiation, take it, nimm's oder geh nach Hause, sagten sie. War nicht, ich bin Matthias Hus, kennt ihr mich nicht von da? Ja, mir ist scheißegal. Entweder nimmst du die paar Tausend, was weiß ich, das war, Oder geht's nach Hause? Oder wir geben es jemand anders. Ja. Da ist nicht mehr ein Negotiating, da bist du froh, wenn du überhaupt in so einer tollen Sache mitspielen kannst, sozusagen. Ich bin mir auch sicher, gestern habe ich wieder so einen tollen Film gesehen, Eden, mit fantastischer Cast. Da kann ich mir nicht vorstellen, auch Netflix-Film. Jude Law,
Ja, das ist genau, Eden, auch Ana de Armas und Loki da. Wie heißt der nochmal von Loki? Der Steven, das weißt du doch, oder? Nee, Schauspieler. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, so. Aber sag mal, Matthias, aber vermisst du die 80er? Vermisst du diese Zeit?
Ich würde morgen zurückgehen.
Wir alle wahrscheinlich.
Schöner als die 80er. Ich kann euch mal sagen, es war nicht schöner für mich persönlich auf dieser Welt, als in den 80ern am Frankfurter Flughafen wegzufliegen und in Los Angeles aufzuschlagen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin in so einem klapprigen Chevrolet bei Paramount und Universal Studios und da war was los. Da war auf jeder Ecke war da ein Filmset, ne? Und das war diese Atmosphäre von den 80ern und 90ern und jeder sah aus wie Rambo und du konntest alles machen. Da, immer, ey, hast schon gehört, was? Du, die tun Rambo besetzen. Geh doch mal dahin. Wie, wo denn? Ja, Fox. Bumm, ins Auto hingefahren mit 30 anderen Typen wie ich. Kein, mich einfach angestellt und so. Ne? Ich konnte nicht mehr Englisch. Also das war, nee, wirklich, das ist immer so schön gewesen, dieses echte Testosteron gefüllte Luft mit Hollywood-Licht und Palmen und diese dicken, alten, fetten Cadillacs, ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das war wie diese Diners und auf Goldschuhen sind sie da rum und was weiß ich. Ne? Es war wie im Film.
Ja, offensichtlich.
Aber und glaubst du, dass solche, also eben auch so Ikonen wie auch Stallone oder Schwarzenegger, dass die auch diese Zeit vermissen oder dass die eigentlich sagen vielleicht auch, oh, ich habe zur besten Zeit gelebt, jetzt ist es halt eine andere Zeit. Also weil sie schlagen sich ja anders durch. Also Tulsa King, haben wir gesagt, macht Stallone, also geht ins Fernsehen, geht, macht Streaming. Schwarzenegger macht momentan nicht so viel, hat ja auch eine Serie auf Netflix gemacht, hat einen Weihnachtsfilm irgendwie abgedreht, der aber erst 26 kommt, aber sonst ist es ja nicht mehr so viel. Denkst du, die sind einfach auch so, weil wir hatten mal darüber gesprochen in einem anderen Interview, wo du mal gesagt hast, die müssen immer weiter, die müssen immer weitermachen, die sagen, die können nie aufhören. Aber glaubst du, dass sie langsam aufhören können oder müssen?
Ich kann ja schlecht für sie sprechen, aber ich glaube, die hören nicht auf. Nee. Die haben ja so ein tolles Leben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was die für ein Leben haben. Stell dir mal vor, du bist Arnold Schwarzenegger. Du erstmal hast ein privates Flugzeug. Egal, wo du hingehst, die Leute, boah, guck mal, Arnold und so. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Stallone, die sind so beliebt. Das ist wie wär's der Elvis Presley jeden Tag. Ne? Und die haben so ein tolles Leben. Ich kann das erst nur sagen, weil ich meine, ich stehe ja als Beiständer nur so da rum. Kann ja auf dieser Level gar nicht kommen mehr. Geht ja gar nicht. Ne?
Aber du hast ja mal so eine Zeit kennengelernt und auch so eine Zeit kennengelernt, wo du zum Beispiel in Kinofilmen mitgespielt hast und ja auch so eine ähnliche Aufmerksamkeit erfahren hast, auch wenn es vielleicht nur für eine kleine Zeit war, oder?
Aber die ist jetzt nicht mehr da und das ist ja da als Mensch auch bewusst. Ich habe ja kein Privatflugzeug. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ein riesen, riesen Unterschied. Das kann man, manchmal ist das so komisch, weil man dann so sich vergleicht. Man kann ja nicht, sich nicht helfen, sich zu vergleichen. Wir trainieren ja alle oder sehen, ich bin im selben Restaurant und so weiter. Und die Aufmerksamkeit ist natürlich viel höher für diese Leute. Ja, du verschwindest zum Beispiel, du bist da praktisch ein Extra, ein Statist, wenn die Leute da sind. Ne? Und ja, obwohl man das selber mal erfahren hat. Ich erfahre das nur, wenn ich ab und zu mal ins Facebook gucke. Ja? Da ist dann meine Jugend und du und was weiß ich. Ne? Dann denkt man, ach ja, oh, ist ja, ich habe es fast vergessen. Ja. Ja, es ist halt so.
Was denkst du denn, was die anders gemacht haben als du? Also ich meine, du hast mir auch schon ein paar sehr viele oder einige Episoden aus deinem bewegten Leben erzählt. Und das war, ich meine, klar, gerade mit Dark Angel damals, das war ja schon so ein bisschen so eine Entscheidung, weil das war ja eigentlich ein großer Film und es hätte ja danach auch für dich nochmal ganz anders weitergehen können, oder?
Ja, das war das Wort in Hollywood. Warum ist Matthias Hughes nicht der nächste Star geworden? Das haben alle Leute immer, das habe jetzt ich nicht gesagt, sondern die kamen zu mir und haben gesagt, hör mal, wir haben gerade eine Konversation gehabt. Was ist eigentlich mit Matthias passiert? Das kann ja gar nicht wahr sein. Ne? So, aber das ist halt Hollywood. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der es beinahe, also der hat, du hast einen Film, der bricht aus. Und dann passieren gewisse Sachen und dann kriegst du den Anschluss nicht mehr und dann sackst du runter in eine andere Ebene. Das passiert ab und zu mal. Da kannst du nichts gegen machen. Da bist auch so jung und unerfahren. Und ich habe mich damals angelegt mit der größten Filmfirma in Hollywood, die Platoon gemacht hat. Die haben mich geblacklistet für ein paar Jahre. Also da kannst du nichts gegen machen. Da hätte ich nicht machen sollen. Ja. Weil ich noch so jung war, wusste ich alles nicht. Dann
Aber
habe ich.
was heißt, also was heißt, du musst ja nicht in Details gehen, aber was heißt, du hast dich angelegt mit denen?
Ja, gleich nach I Come in Peace, die haben auch Terminator gemacht, diese Firma. Hemdale gibt es heute nicht mehr.
Hemdale.
Größte Firma damals. So, nach Dark Angel war ich unheimlich, ich hatte die größte Agentur, alles, was man sich so im Filmgeschäft wünschen kann. Dann wurde ich gecastet für einen Film called Highway to Hell. Und das sollte mit Tina Turner sein, Billy Idol. Und alle großen Namen haben sie auf mich geschmissen. Und ich sollte den Hellcup spielen. Also ich hatte ja auch einen Vertrag schon unterschrieben, sehr viel Geld und alles. Und dann habe ich mit Van Damme so gesprochen. Und dann sagte der, ja, du musst jetzt aufpassen. Du bist jetzt da in dieser Position, wo die Leute von dir. Du musst stark sein, du musst deinen Willen durchsetzen und du musst in charge bleiben, bla bla bla. Und dann ich so, oh, okay, gut, sounds good. Und dann stellte sich heraus, hatte ich ein Meeting mit dem Direktor, ja, du bist jetzt so wie Dark Angel, Hellcup. Und habe ich noch gesagt, aber man kann mich erkennen, ja, lange blonde Haare und so. Da war ich auch ein bisschen eitler als jetzt. Ja, alles klar. Dann gehe ich aber zur Maske und dann machen die einen ganzen Gips von dir. Das macht man öfter, weil du nachher explodierst oder wie auch immer. Das war schon so angelegt wie Dark Angel. Und auf einmal ging das auch um mein Gesicht und dann rufen sie mich 3 Wochen später zurück, um das alles anzupassen. Und dann war das eine Maske, ich sah aus wie Freddy Krüger. Da habe ich gesagt, das bin ich ja gar nicht. Ich bin doch Schauspieler. Ich will doch nicht mich verstecken. Dann habe ich gesagt, ja, du hast schon unterschrieben. Da ich gesagt, ja, aber das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, das ist uns egal, du machst jetzt den Film. Und wenn du den nicht machst, kannst du vergessen. Weil so mache ich nicht. Und dann riefen die bei meiner Agentur an und sagten, wenn der das nicht macht, dann ist der fertig in Hollywood. Und nicht nur, dass der fertig ist, den schicken wir zurück nach Deutschland. Da kommt nie mehr nach Amerika. Und dann riefen die mich persönlich an und haben mich das war der Anwalt. Und der hörte sich an wie so ein Mafia-Boss und der sagte, wenn ich du wäre, du musst das drehen, sonst bist du platt, wir machen dich platt. Also es war so wie so ein Film, wo die das so, und der hat mich dann irgendwie so, ich habe noch gedacht, das kann nicht wahr sein, das ist ja wie im Film. Und dann habe ich noch gesagt, ja, dann mach doch. Und habe dann aufgehangen. Und dann ging das tatsächlich so. Bumm, ich war fertig. Ich wurde sofort von der Einwanderungsbehörde angerufen, musste mich melden und alles. Ja,
Wahnsinn.
die wollten mich tatsächlich ab. Aber ich hatte glücklicherweise noch Aufenthaltserlaubnis. Ne? So. Und lange Rede, kurzer Sinn, für 2 Jahre war dann gar nichts. Und dann habe ich dummerweise einen Film nicht gemacht mit Angelina Jolie, kostet das Geld war nicht gut genug, Cyborg 2. Dann habe ich einen Film mit Hulk Hogan nicht gemacht, wegen Geld. Und dann irgendwann mal, dann haben sie sich gegen mich verschworen, mehr oder weniger. Und Dann das letzte Hurra, was ich noch hatte, da war ich wirklich noch, also Ransom, James Bond, alle großen Filme haben sie mich angerufen, die größten Casting-Direktoren. Aber habe ich James Bond nicht gebucht, weil der Direktor, das war kein, wir beide haben uns nicht verstanden.
Das hast du mal erzählt, das war eine tolle Geschichte. Das war für Tomorrow Never Dies. Und das war Roger Spottiswoode, heißt er, glaube ich, oder Woody. Und du hattest mal erzählt, dass er beim Casting, dass er dich vorher halt gesehen hat oder Tapes von dir gesehen hat und aber was anderes erwartet hat, gell? Weil ich glaube, weil du einfach ein freundlicher Mensch bist, der hat, glaube ich, nicht so was Freundliches erwartet.
Ja, also wirklich, der kam, wenn ich das heute noch drüber nachdenke, die Casting-Agentur, die größte in Hollywood, Jane Jenkins, gibt es nicht mehr, die hat in die Zeitung gesetzt, wo ist Matthias Hus? In die Zeitung, in die Industry-Zeitung, Hollywood Reporter, das ist unsere Bibel. Wo kann Matthias Hus gefunden werden? Wir brauchen Matthias sofort. Jemand hat es gelesen, go to Jane Jenkins. Oh Gott, danke, Gott sei Dank. Der Direktor von James Bond will, wegen dir kommt er jetzt hierher und er will dich mit dir reden. Also ich sage, wie vorlesen? Und so, nein, will dich nur treffen. Und dann sitze ich da, warte auf dem. Und das war dann tatsächlich, ich habe im Stuhl gesessen, leerer Raum und noch ein Stuhl. Ich dachte, ich bin im Polizeiverhör, so Licht auf mich. Kommt der rein, dann ist der so über 2 Meter groß, so ein Riesenkerl. Und ich bin ja nur 1,95. Das heißt nur, ne? Aber immerhin. Und der hatte mich so von Anfang an, ja, der hatte so eine Art, die hat mich so klein gemacht. Kann man das verstehen? Der hat mich
Ja,
so
doch.
provoziert. Der wollte wissen, ob ich wirklich im Film I Come in Peace sah ich so groß aus. Ne? So. Auf alle Fälle war ich dann nicht impressive genug. Das konnte ich schon sehen. Ja. Nach 15 Minuten, das war vorbei.
Naja, und dann, genau, und dann, das war nämlich das, dann hat der Götz Otto gecastet, das muss ich dem, es tut
Ja,
mir auch leid.
der Götz ist natürlich perfekt gewesen. Der hatte dieses teutonische Gesicht damals und wahrscheinlich hatte der ein besseres Meeting.
Ja, der hat, also der war ja auch hier zu Gast. Ich bin so, also ich bin so leicht, wir sind Be Bekannte, sagen wir es mal so. Und ja, der hat mal in einem Kurzfilm von mir mitgespielt, vor ganz langer Zeit, als ich noch Kurzfilme gemacht habe, hat er in einem Kurzfilm von mir mitgespielt. Und der hat mal diese James Bond-Geschichte bei mir in der Sendung auch erzählt, dieses Casting, dass er
Das
das
war
so
nicht
eine
der Filmer.
Ja, das war so eine Legende. Also es ist schon scheinbar so passiert, aber er hatte das mit Barbara Broccoli, dass sie eben nur kurz Zeit hatte. Es war auch so ein Castingtermin. Sie kam kurz dazu und er hatte im Grunde nur ein paar Minuten, um sich vorzustellen. Und sie sagte irgendwie, du hast eine Minute oder so. Und dann hat er irgendwie gesagt, ich bin groß, böse und deutsch und den Rest an Sekunden kannst du behalten. So. Sowas hat er irgendwie gesagt und dann ist er rausgegangen und hat gedacht, das habe ich total verkackt, das wird nichts, das kriege ich nicht. Und genau aus dem Grund, scheinbar der Legende nach, hat er dann die Rolle bekommen, ja.
Das ist bestimmt keine Legende, weil so geht das halt. Du brauchst, wenn du so einen Charakter für James Bond, ne, das muss ein selbstbewusster, eiskalter, arroganter, ne, und der hat das richtig verkauft und ich habe es nicht verkauft. Und normalerweise muss ich sagen, wenn ich als Schauspieler jemand anders sehe, der die Rolle bekommt, dann sage ich, ach komm, scheiße. Wieso der denn und so? Aber ich habe, als ich ihn gesehen habe in James Bond, habe ich gedacht, oh, das kann ich verstehen.
Ja, und heute ist will er ja gar nicht mehr so darauf reduziert werden, weil er wird ja immer damit auch, also sowas klebt er ja auch an. Der wird ja immer wieder auf James Bond angesprochen, ne?
Ja, aber das soll er auch nicht runterspielen, weil James Bond ist, es gibt viele, nicht viele Filme, die diesen Royal Status haben. Aber James Bond hat es.
Ja, noch. Mal gucken.
Definitiv.
Jetzt ist es ja bei Amazon. Wer weiß, was passiert. Wir haben mal toi, toi, toi auf Holz klopfen. Ja, gut, okay, das stimmt natürlich. Aber Ja, wie du sagst, die Zeiten haben sich verändert. Gab es so einen Punkt, wo du sagst, so da hat man, konnte man absehen, also es ist wahrscheinlich mit dem Internet gekommen, mit dem Streaming, oder? Hat sich das wahrscheinlich verändert, dass sich die Industrie dann eben danach auch gerichtet hat?
Ja, das ging dann ruckzuck. Und ich war ja am Ende nicht der Einzige. Das war ja wirklich Van Damme, Steven Seagal, Cynthia Rothrock, Don Wilson, Michael Dudikoff, David Bradley, Olivier Grenier, Daniel Bernhardt, you name it, every single name, Jeff Speakman. Es war für uns alle vorbei. Das ging ja dann auf einmal tschuh, weg. Und das kam ja nur alles wieder in der Retrowelle.
Wie findest du denn, also wir haben das vorhin, es gibt diesen Film Last Kumite, da spielen sozusagen sehr einige Altstars des Action-Kinos der 80er Jahre mit, zum Beispiel auch Kurt McKinney oder eben auch Cynthia Rothrock. Du auch. Wenn du dann so ein Angebot bekommst für so einen Film, ist das für dich, dass du sagst, ach, endlich wieder? Oder sagst du, ja gut, da lassen wir halt nochmal die alte Zeit aufkeimen? Oder wie empfindest du sowas? So ein Projekt.
Ich fand es richtig gut, ja. Also ich muss nur eins sagen, also ich fand es super, super, super gut. Ich war super, super happy. War super happy, all die Legenden wieder zu treffen. Einzige, wo ich mich persönlich geärgert habe, ich habe zu der Zeit war ich nicht in Form. Also ich war praktisch nicht retired, aber nicht darauf vorbereitet. So, und inzwischen habe ich mein ganzes Routine geändert. Mit allem drum und dran. Also heute würde ich sofort eine andere Figur darstellen. Ich war irgendwie, ja gut, wie dieser Charakter wahrscheinlich sein sollte, die Vergangenheit.
Dafür hast du aber einen super Endfight hingelegt hier. Das war doch
Nee,
toll.
das ist nicht gut.
Fandst du nicht gut?
Nein, das würden wir heute viel besser machen.
Ah, okay.
Ich hatte gar nicht trainiert dafür. Es war so heiß auch. Und wir hatten wie immer nur 8 Stunden oder sowas. Das würde ich heute ganz anders anfassen. Ja. Also inzwischen bin ich wieder voll durchtrainiert. Und da habe ich mich noch über mich selber geärgert. Aber das ging alles so hoppla hopp. Und aber wie es so ist, ne? Trotzdem hat mir das wirklich gut gefallen, ja. Also die ganze.
Wirst du denn öfter mal für solche Retro-Projekte angefragt?
Ja, sicher. Sicher. Jetzt wieder bald. Aber ich konnte nicht mitspielen, weil das hat nicht hingehauen mit der Zeit. Ja, da sind so einige Sachen am Laufen, also auch in Deutschland mit Mike Müller wieder was wahrscheinlich und ein Film mit Kevin Sorbo auch in Deutschland.
Machst du sowas lieber, als dass du, also sowas, was sich eher so anfühlt wie früher, machst du sowas lieber als jetzt, sagen wir mal, was ganz Neues? Also ich hatte, glaube ich, dich schon mal darauf angesprochen, weißt du, zum Beispiel Mickey Rourke hat mal The Wrestler gemacht. Das ist ja eigentlich auch was, ja, so er passt in die oder spielt, verkörpert diese Figur perfekt, aber auch, weil er diesen echten Hintergrund hat, dass er halt Mickey Rourke ist, der so ein bisschen durch ist. Wäre sowas für dich auch interessant?
Ja, also zum Beispiel wäre jetzt so, wie ich damals meine Verfassung war in Last Kumite, das wäre schon nicht schlecht gewesen für einen Film wie The Wrestler, ja. Weil so, ja, da fühlte ich mich praktisch ausgewaschen zu der Zeit. Das wäre natürlich, hätte ich gerne mal so einen Film gedreht, ja, so einen ehemaligen. Aber da war halt natürlich kein Drehbuch für, ne? Ist klar. Ansonsten so Retrofilme, klar, super, jederzeit. Ajut.
Nee, aber ich meine, dass du, wenn du jetzt dich beruflich orientierst, jetzt hast du ja zum Beispiel dieses Buch geschrieben, wenn du jetzt so an die Zukunft denkst, sagst du, ich möchte eigentlich auch ein bisschen, und das, ich verstehe das ja auch. Ich meine, wir machen ja auch teilweise eben auch hier Filmpodcasts, auch hier der Steven und ich machen Filmpodcasts, um immer wieder ein bisschen diese Zeit aufleben zu lassen. Ist das für dich spannender, ein Projekt zu machen, wo du sagst, das ist jetzt wieder wie früher? Oder hättest du auch Lust, was ein Drama zu drehen in der Schweiz, wo du, sagen wir mal, was weiß ich, ja, also irgendwie wie ziemlich beste Freunde oder so, und du sagst, ich möchte, das ist was, aber was komplett anderes. Das hat nichts mit 80er, nichts mit Action zu tun und so. Was fändest du interessanter?
Retro.
Okay.
Ja, weil da kann ja jeder einen Film drehen heutzutage, ne?
Ja.
Retro, das ist noch, wo wir praktisch eine Fangemeinde haben.
Naja, das stimmt. Ja.
Du weißt dann, dass du für Leute arbeitest, für ein Publikum, das das wahrscheinlich wirklich gerne sieht. Weil du kannst ja so wie Eden machen. Eden war ja wirklich, habe ich gerade gesehen, ein guter Film, auch True Events und sowas. Habe ich noch gedacht, hätte ich da auch gerne mitgespielt? Klar, würde ich da gerne mitspielen in so einem High-Profile-Film, ja. War ja auch deutsch-based, war jetzt keine Rolle da für mich, aber würde ich sofort ja sagen. Wahrscheinlich, weil das Prestige ist so high, du kommst dann wieder in die andere Liga, ja. Also, sagen wir mal so, ich habe eben eine Fernsehserie, es gibt seven Seasons auf einer Serie in London, in Amerika, in England. Die ist eine der beliebtesten Serien überhaupt. So, in der 7. Staffel durfte ich in einer Serie mitspielen und die ist so hoch angesehen, das ist wie als würdest du, das ist so eine Ehre, da überhaupt mitspielen zu dürfen. Da
Wie
habe ich
heißt denn diese Serie?
Brassic.
Wie heißt die?
Brassic.
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 Ah,
Kannst
okay.
du mal nachgucken. So, und die ist in England so hoch angesiedelt, dass du überhaupt da mitspielst, da bist du schon, das ist schon fast unmöglich, dass ich da überhaupt mitspiele. Da hätte ich nie dran gedacht, weil das ist Englisch, ja. Englisch Comedy, englische Gangster, Guy Ritchie Material, ja. So, ich habe gebucht, mitgespielt und erfolgreich mitgespielt. Und dadurch habe ich eine englische Agentur. Und dadurch habe ich inzwischen für riesige Filme, für Hauptrollen vorsprechen dürfen. Hier in Bali, in meinem kleinen Studio, noch nicht gebucht, aber auf einmal hat sich alles geändert und es sind, wenn ich dir sage, große Filme mit großen Hauptrollen, die unbedingt mich requesten, weil die Episode gesehen haben, ne? So, auf einmal sind das Leute von Hollywood, die nur in England ihre Cast suchen, weil England so ein Stigma hat, was Besonderes zu sein für Schauspieler. So, jetzt bin ich in der englischen Agentur und auf einmal kriege ich diese ganz großen Chancen für riesige A-Filme. Also, da hat man natürlich wieder Hoffnung und das waren jetzt keine Actionfilme. Also einmal sollte ich einen Dirigent spielen im Zweiten Weltkrieg, der Kinder rettet in England, ja, von den Nazis, also so wie Schindlers List, ja. Und das andere war God of War, okay. Und jetzt wieder so ein Film vom A24 mit
Oh.
den, ja, also wirklich, wir reden hier über den größten hochkommenden Female Stars in Hollywood zusammen, auch als Hauptrolle, als der Vampir. König sozusagen. Und das sind so Sachen, da bin ich früher gar nicht, da bin ich schon seit 15 Jahren nicht mehr dran bekommen. Und jetzt rufen die mich an, also nicht mich, sondern meine Agentur und requesten, dass ich vorlese. Also das ist da natürlich nichts Retro. Da bist du auf einmal so angespornt, weil du bist ein Millimeter weg, wieder in die Hollywood Royalty hereinzukommen. Mit einem Film, ja.
Aber das ist natürlich vielleicht auch, ich meine, jetzt sagen wir mal, du hast ja gesagt, wirst 67 Jahre alt, du bist topfit, also bist gut in Schuss, tust auch genug dafür, dass so viele, bist sehr groß und so weiter, also stellst was dar. So viel davon wie dich gibt es doch auch nicht, oder? Also dich muss man ja auch erstmal, so jemand wie dich muss man auch erstmal finden, oder? Also das ist, du hast nicht so viel Konkurrenz heutzutage wieder, oder? Also weil in den 80ern hast du ja extremst viel Konkurrenz gehabt, wenn du sagst, hier habt ihr alle angestanden, alle solche Typen. Heute ist es ja eher Alleinstellungsmerkmal, weil die fallen ja alle irgendwann weg. Die werden ja alle älter, bleiben vielleicht nicht dran, trainieren nicht mehr, aber bei dir ist das ja immer noch da.
Ja, und es ist vor allen Dingen, ich muss eins sagen, und das kann man nicht fälschen. Wenn du 40 Jahre lang im Geschäft bist und du schreibst Drehbücher, du bleibst dabei, du gehst rauf und runter, du hast dich nicht umgebracht mit Drogen oder dich zu Tode gesoffen und du bist immer noch dabei und du bist immer noch am Trainieren und du bist immer noch so fanatisch und du liebst das Geschäft so sehr und speziell mit Drehbuchschreiben, du lernst auf einmal besser zu Schauspielern, weil Das ist eine Kunst sozusagen. Aber es ist nicht irgendetwas, worüber du nachdenken darfst, sondern das ist einfach eine Sache, die ist intuitiv. Aber du musst die mechanische, den Hintergrund muss man verstehen, wie Sätze ankommen und wie man die Stimme und was weiß ich, Bewegung, Augen, zu viel, zu wenig. Das ist ja wirklich, das lernt man nur, wenn man das über so viele Jahre macht. Und irgendwann mal kommst du zu dem Punkt, wo auf einmal die Leute, die wirkliche Filme drehen, das in dir sehen und sagen, oh, da ist einer, der ist schon so lange im Geschäft, da muss was sein. Vor allen Dingen, wenn dann noch die Persona stimmt, zum Beispiel für einen Vampire-Film, ja, dann bist du drin. Ja,
Ja,
dann
okay.
hast du eine Chance.
Ja, gut, das verstehe ich. Ja, aber es wird im Grunde ja dann schon eben angerechnet oder honoriert, dass man sagt, ah, Moment mal, der ist ja immer noch dabei und immer noch gut in Schuss. Da muss was sein. So meinst du das ja. Und das verstehe ich, ja, absolut.
Du
Ja,
hast ein
klar.
Resümee mit, sagen wir mal, 40 Filmen, 50 Filmen oder wie auch immer, dann da muss was sein, sonst das geht, das kannst du ja nicht fälschen, kannst du ja nicht.
Komm, aber ich sag mal jetzt, es gibt hier diese Retrowelle aus auch möglicherweise in Deutschland gedreht oder aus Deutschland mal angefragt. Gibt es sowas auch von, sagen wir mal, Sendern in Deutschland? Hat dich mal jemals ein Sender in den letzten 15 Jahren angefragt? Hier ist ZDF, macht den neuen Rosamunde Pilcher. Ich habe keine Ahnung. Ist ja egal erstmal, was es ist, aber da hat dich nie jemand angefragt.
Nee, ich bin gar nicht akzeptiert in Deutschland. Also,
Oh.
es wäre so, ich habe so wie eine rote Karte. Ich weiß auch nicht. Ich komme nirgendwo landen. Also, ich habe ja alles probiert. Ich war ja bei RTL, ich war bei Action Concept, war in Babelsberg. Ich habe sogar meinen eigenen Medienfonds mal gehabt. Also, ich bin Freund mit Uwe Boll. Also, ich habe wirklich alles probiert in Deutschland. Ja. Da will mich keiner. Das ist. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich bin ich nicht anerkannt als Schauspieler oder so, ja. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine.
Ja, also ich meine natürlich, also ich habe auch ja am Anfang, aber ich bin natürlich nicht in den Medien damals drin gewesen, aber ich habe ja auch nicht, ich wusste ja auch erst nicht, dass du Deutscher bist, als ich dich bei Dark Angel gesehen habe, ja.
Ja, das weiß man ja auch nicht. Und,
Ich
ja.
glaube, ich dachte, du bist Schwede, dachte ich, glaube ich.
Es gibt ja viele erfolgreiche Schauspieler in Hollywood aus Dänemark, Holland und Schweden.
Ja, eben.
Aber wie gesagt, das ist alles, ja, Deutschland ist einfach nicht, keine Ahnung, ich tue mich auch nicht mehr drum kümmern, weil mir auch egal, ob ich berühmt bin oder so. Ich liebe das Geschäft so sehr. Also ich bin wirklich ein Filmfanatik, wie ihr auch. Ich liebe es. Es ist nicht, um berühmt zu sein. Interessiert mich nicht. Mich interessiert eigentlich nur qualitativ gute Sachen. Oder ja, Retro würde mich interessieren, wenn das wirklich, sagen wir mal, Dark Angel wäre oder sowas. Ja? Oder Kickboxer. Aber wieder in den Ring zu gehen, ich meine.
Ja, du könntest ja ein Trainer sein oder so, ne?
Ja, so eine Al also eine Alters, also ich meine, das ist, also deswegen meine ich das ja auch, dann, wenn du, sagen wir mal, wie so ein Trainer bist, also sagen wir mal, es gibt hier so einen Karatefilm, du bist halt nicht derjenige, der kämpft, sondern der ausbildet und trainiert, dann müsste man ja mit deiner Physis trotzdem erstmal jemand finden wie dich. Also deswegen, dafür wärst du ja prädestiniert für sowas, ja.
Kommt aber nicht alle Tage. Ich meine, jetzt hat der Sean mal so einen Film gemacht. Ich glaube, er hat ja noch mal einen Film gemacht und macht bestimmt noch einen anderen.
Regisseur von Last
Last
Komitee meinst du,
Committee,
gell? Hm.
ja.
Ja.
Ist ja auch wirklich, müssen wir dem Sean dankbar sein, dass er da, das war ja auch nicht einfach, ne, was er da hingelegt hat. Und hat ja auch wieder einen Film gedreht, ist ja auch mit der Dokumentation dabei von No Retreat, No Surrender, bin ich ja auch drin. Geht ja da zur Premiere wahrscheinlich, ne?
Ja, mal gucken, wenn wir eingeladen werden. Bis jetzt ist noch nichts
Okay,
als die.
die sind Düsseldorf demnächst, ja.
Düsseldorf. Ja, gehen wir mal hier so raus. Sie können uns gerne einladen. Aber also das heißt, kannst du denn jemals aufhören? Weil ich das vom Anfang auch gefragt habe, so. Also kannst du jemals aufhören oder denkst du, oder wirst du auch mit 80 noch sagen, ich mache jetzt noch, keine Ahnung,
Ja, gerne, ja, sicher. Ich finde das so toll, das Filmgeschäft. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich 80 bin, gibt es das nicht mehr.
Ja, nicht im klassischen Sinne.
Ja gut, es wird sich schon sicherlich verändern in den nächsten Jahren, so wie wir es vielleicht uns auch gar nicht vorstellen können, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist das dann, also, das heißt jetzt auch mit diesem Buch, ist das eher für dich, dass du sagst, du siehst dich selber als Storyteller, so sage ich mal. Das heißt, ob es jetzt ein Buch ist oder ein Drehbuch oder ein Film, das ist dir erstmal egal, sondern du willst einfach immer Geschichten erzählen. Das ist das, was dir am wichtigsten ist.
Ja, Storyteller. Ich habe das gelernt über die letzten 20 Jahre und das war nicht einfach. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Meine Drehbücher, da wurde ich ja nur runtergefahren von allen, ne? Kritisiert und kennst ja, ne? Ist also wirklich discouraging. Und ich bin ja nicht der beste Schreiber, aber dann muss man an sich arbeiten und dabei bleiben und arbeiten und dabei bleiben, dann kriegst du wieder einen auf die Schnauze und haust dir selber manchmal auf die Schnauze und sagst, ach, ich bin doch nicht gut, scheiße. Aber wenn man das so gerne macht, irgendwann wird man dann ein bisschen besser. Der Beste wird man nie wahrscheinlich. Es gibt natürlich literarische Geniusse, auch Drehbuchautoren, die sind einfach so gut. Aber eins habe ich gelernt, du. Ich habe tatsächlich, wir haben Drehbücher geschrieben und die haben wir damals noch vor dem letzten Jahr und das Jahr davor hatten wir eine Filmfirma, die das finanzieren wollte. Alle diese Filmchen, ja, die wir geschrieben haben, die hatten supposedly a lot of money. Und wir hatten englische Casting-Direktoren und wir hatten ein entire Acting Team of Professional Actors reading our scripts in a huge Zoom meetings. The Dark Angel Sequel, a film called The Widower, at least those two. Wir haben ja viel, viel mehr. Und die Leute waren so begeistert von der Geschichte, als es am Ende nicht gedreht wurde. Die waren alle so fix und fertig. Ja? Hat keiner geglaubt. Und wir haben viele Drehbücher zusammengelesen, weil diese Firma hatte 12 Filme im. Und also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber die Geschichten, die wir geschrieben haben, auch Dark Angel oder The Widower, ist bei allen am besten angekommen. Und das sind professionelle Schauspieler gewesen aus England, die das narriert haben. Ne?
Waren denn deiner Meinung nach auch, sagen wir mal, wenn wir so ein bisschen retro jetzt nochmal ganz kurz sind am Schluss hier, waren die Geschichten, die Skripts und so weiter, war das früher, ich sag mal, besser? Also war das interessanter? Ist das heute, hat sich das deiner Beobachtung nach so ein bisschen vom Geschichten erzählen, hat sich das auch so ein bisschen auserzählt oder dass das auch immer das Gleiche ist?
Also ich habe ja angefangen, Drehbücher zu schreiben, nachdem ich Drehbücher gelesen habe, von den Besten der Besten, Shane Black und so weiter. All die großen A-List-Filme von den 80ern habe ich die Drehbücher gelesen und versucht, im Kopf das zu kopieren. Habe mir sogar die Satzwendung aufgeschrieben, die Wörter aufgeschrieben, alles aufgeschrieben, um zu lernen. Und ich habe nie mehr so gute Drehbücher gelesen wie von den 80ern. Ja, die sind so toll geschrieben. Und ich war auch erstaunt, dass Quentin Tarantino war für mich also einer der besten Drehbuchautoren. Ja. Für mich persönlich habe ich noch, ich war so, ich konnte es gar nicht glauben, er hat so schön geschrieben, so descriptive. Und der hat ja nicht mal Highschool, ja, Level. Also du musst jetzt nicht ein literary Genius sein, du musst einfach nur wissen, wie man Geschichten erzählt. Ein gewisses Wortspiel ist natürlich schön, aber das kannst du lernen. Ne?
Ja,
Ah,
ich glaube
okay.
auch, man will wahrscheinlich heutzutage ja auch wirklich alle also gerade wenn es um so Streaming geht und Netflix und so, man will halt so viele Leute wie möglich erreichen, so viele Zuschauer wie möglich. Dadurch wird das natürlich auch alles sehr glatt gebürstet, glaube ich. Und das ist dann halt auch immer, dass jeder Film, was ich vorhin auch sagte, mit Netflix, jeder Film sieht dann gleich aus. Ja.
Guck mal, ganz ehrlich, zwischen uns. Frag mich mal, was ich letzte Woche. Ich gucke jeden Abend Netflix. Traurig, aber. Wenn nicht Netflix, Apple oder wie auch alles. Ne? Wir gucken immer Filme, Filme, Filme. So, frag mich mal, was ich letzte Woche gesehen habe. Weiß ich nicht mehr.
Ja, ich glaube, so geht es uns auch teilweise. Den Chris und mir.
Also heute weiß ich noch Eden.
Das war aber auch ein Kinofilm, das war nochmal anders. Der war auch im Kino sogar, Eden. Ich habe ja immer das Gefühl, dass da trotzdem nochmal ein Unterschied ist, auch wenn das so ein bisschen verschwimmt, aber so ein Kinofilm ist immer noch was anderes als ein reiner Streamingfilm. Immer nach so einem, eben auch nach einem gewissen Schema. Also es geht natürlich auch um Zuschauer, die sagen, okay, wir sind vielleicht nicht filmhistorisch so bewandert. Ich mache einfach irgendwas an und dann wird mir was gezeigt. Das hat aber auch jetzt, ich weiß, was kommt, auf was ich mich einlasse. Es gibt keine großen Überraschungen und so weiter, ja. Ich meine, natürlich muss man fairerweise sagen, ein bisschen war das Action-Kino der 80er auch so. Also, wenn einer mit Muskeln eine dicke Knarre in der Hand hatte, wusste man in etwa auch, dass er wahrscheinlich überlebt. Also, das war so. War
Aber
das
ich
nicht auch
muss
ein.
auch zugeben, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger in The Last Action Hero oder True Lies oder wie sie alle hießen. Mensch, das hat mich glücklich gemacht.
Ja, uns auch.
Ja, definitiv.
Heute noch. Heute noch.
Heute
Heute noch. Auf jeden Fall, ja klar. Aber das vergeht natürlich auch. Also das ist ja so, da kommt ja natürlich eine Generation, die kann damit ja gar nichts mehr anfangen. Wird das aber vielleicht ja irgendwann wiederentdecken.
Man
Oder
kann
es
es
wird
auch
vielleicht.
weitergeben. Wie meine Tochter. Ich habe Last Action Hero hab ich mit ihr zusammen geguckt. Das war ganz lange Zeit. Da war sie 12 Jahre alt oder noch jünger. War das ganz lange ihr Lieblingsfilm tatsächlich. Ich war so stolz.
Das war auch so ein toller Film, ne?
Ja,
Also,
tatsächlich.
ich war so froh. Ich kann euch das gar nicht, weil ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, aber ich habe damals den Stuntman, das war mein bester Freund, der Daniel Donné, der hat diese ganzen Filme, den Arnold gedoubelt, ne? Und ich war so stolz, den zu kennen, nur weil der so nah am Filmset mit Arnold diese Filme gedreht hat und ich immer, ja, erzähl mal, was denn? Und da hat er mir alles erzählt, diese ganzen Geschichten behind the scenes und bei One Film mit, jetzt habe ich den Namen, Eraser, da war die Hauptdarstellerin, ich war ja, wie hieß die nochmal, so eine,
Das ist Vanessa, das war eine Sängerin, ist das auch.
ja, und die war so beliebt und hübsch und so. Und die kam immer zum Daniel und hat gedacht, der Daniel ist der Arnold, ne? Hat praktisch ihr Herz ausgeschüttet, bevor er überhaupt immer sagen konnte, nein, 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 ich bin nur der Stuntman. Also,
Vanessa Williams heißt sie übrigens, Vanessa Williams, damals sehr berühmt in den 90ern.
ja, Wahnsinn. Also, da waren ja alle Jungs, including myself, ich auch. Das war so, Vanessa Williams. Und der Daniel, als er mir das erzählt hat, ja, ich war im Wohnwagen vom Arnold, also in diesem Trailer, und, weil die waren beste Freunde, Arnold und er. Und da kommt sie rein und erzählt mir alles und hier und ich, ja, bin ich der Arnold.
Ja, hätte man das Spiel weitergespielt.
Hätte auch Arnold weiterspielen können.
Ja, genau.
Genau.
It's,
Mal
of
komplett
course,
dubeln.
it's me, Arnold. Ja. Na gut,
Also
okay.
ich wünschte, ihr könntet den mal interviewen, aber der spricht leider nur Englisch. Die Geschichten, die der erzählt hat, der als Kind, ein Österreicher, der ist nach Australien gezogen. Ich glaube, Judenverfolgung und so, ne? Und in diese Richtung irgendetwas. Und der wurde immer verhauen, weil er eine Lederhose anhatte und alles, ja. Und als Kind hatte er schon geträumt, Stuntman vom Arnold zu werden, ne? Lebt aber in Australien und hat es tatsächlich geschafft, Stuntman von Arnold zu werden. Und die Geschichte, wie und was der alles so, nur in Hollywood passiert sowas, ja. Könntest einen Film drüber drehen?
Ich wollte es gerade sagen. Auch ein
Ja, das ist
Drehbuch.
wahr. Ja, und das muss man auch sagen. Du hast ja auch eine Autobiografie geschrieben. Darüber hatten wir auch in einer der letzten Sendungen gesprochen. Du hast auch ja eben über die Jahre sehr, sehr viel erlebt. Also, und das hast du auch teilweise ja eben erzählt, gerade so in den ersten Jahren und so auch mit diesem. Ich erinnere mich immer noch an diese Geschichte von No Retreat, No Surrender Teil 2, wo sie dich dahin geflogen haben und erstmal alle entsetzt waren, gell, glaube ich. Und dann am Ende haben sie sich total gefeiert, glaube ich, gell? So war das.
Aber am Anfang war das Schlimmste in meinem Leben. Für alle. Die sind ja auch in diesem Surrender-Film, spricht darüber so ein bisschen.
Ja, genau, in der Doku. Und also da kann man ja auch mal, wir verlinken das auch noch mal, dass man sich das Buch auch besorgen kann, weil du sagst, wie im Film. Also das ist wirklich dieses, man fliegt dahin, man hat diesen Traum, man möchte das werden und dann fängt das Leben an zu übernehmen und dann kommt das und das passiert und das eine führt zum anderen oder auch nicht. Das ist aber eigentlich das Spannende und das ist ja auch das Interessante bei dir. Das kann dir ja keiner mehr nehmen. Also du hast ja Sachen erlebt, da träumen ja andere nur von, ja.
Ja, das stimmt. Das darf man auch nicht vergessen. Ich vergesse das immer, weil man das vergisst. Und dann hat man mal so Momente, wo ich mit euch spreche oder ich spreche mal wieder mit meinem Arnold-Stuntman oder andere Direktoren, die ich kenne, die denselben Weg hatten. Und dann vermisst man das so sehr, man liebt das so sehr, man denkt noch nicht dran. Ich meine, ich bin in Bali. so weit war ich noch nie, ne?
Sag mal, darf ich dich mal kurz fragen, mit deiner Physis, wie oft trainierst du am Tag oder generell in der Woche?
Locker, also eigentlich jeden Tag, außer ab und zu mal, wenn es mir alles zu viel wird, höre ich mal ein paar Tage auf. Aber ich habe immer Diät und lebe von Fisch und Sonne und Meer. Also wir leben hier wie so, wie soll ich sagen, gesünder kannst du nicht leben, ne? Besser kannst du nicht leben. Und ich habe gemerkt, ich muss ja gar nicht mehr in Hollywood leben. Weil das ist halt heutzutage so. Das ist alles nur noch übers Internet.
Ja, ja. Möchtest du irgendwann mal
drehen, aber da muss ich nicht wohnen. Die zahlen mir den Flug und ich gehe drehen und dann komme ich wieder hierher. Ne?
Also bleibst auf Bali.
Ja.
Fällt dir das Trainieren heute schwerer als früher?
Ja, sicher. Ja. Aber das ist dann so, dass du hast ja gar keine Wahl. Ich bin da so stolz drauf. Und ich war mal eine Zeit lang Last Komitee, da sagte der Direktor Ross, ja, am ersten Tag sagte er, du musst dein Hemd ausziehen. Ich sag, kann ich gar nicht. Ja, wie kannst du nicht? Ich, nee, guck mal, ich bin ja gar nicht in Form. Das wird mir nie mehr passieren. Ja. Also, kann sein, irgendwann mal ist es vorbei. Aber,
aber da konntest du mit anderen Talenten auffahren bei Last Komitee. Da hast du ja schauspielerisch ordentlich was gerissen. Auch wenn du dich vielleicht selber jetzt physisch nicht in der Position gesehen hast oder gut fandst. Aber ich fand das schon toll.
Ja, vielen Dank. Aber wie gesagt, ja, also der Film hat mich spurniert, wieder, wie sagt man, die Zügel anzuziehen.
Ja, siehst du.
Also das ist, ich habe mal, Schwarzenegger hat das mal gesagt, dass er gesagt hat, irgendwann natürlich in einem, als er dann 70 wurde oder 75 wurde oder so, hat er schon gemerkt, dass sein Körper sich ein bisschen verändert hat und er hat da früher nie drüber nachgedacht, hat er gesagt, ja, als er jung war und so, hat er nie drüber nachgedacht, dass das, er hat gesagt, er sieht immer noch besser aus als alle in seinem Alter, ja, alle anderen Männer. Aber für ihn selber ist das natürlich so als Mr. Universe und so, das ist natürlich schon eine Veränderung, mit der musst du, glaube ich, auch klarkommen. Ja.
Aber der Arnold ist nicht ein normaler Mensch. Also der ist nicht so, da, ich glaube nicht, dass er zu tief drüber nachdenkt. Mir hat mal jemand was gesagt und das war sehr, sehr wichtig. Aber erstmal zurück zum Arnold. Ich sehe den. Also ich bin ja eigentlich immer in L.A. trotzdem doch, im Trainier im Ghost Gym. Und der ist ja jeden Tag da. Ne? So. Und der ist jetzt nicht mehr Arnold. Der sieht aus wie, aber das ist der Arnold, aber nicht mehr wie Arnold. Und der tut auch nicht ohne Shirtless und so. Der braucht das ja nicht. Der ist so anerkannt und so beliebt und die ganzen Bodybuilder. Ach, und weil er ja auch mal was Echtes war. Und der sonnt sich so sehr in dieser Gemeinschaft, weil das ist so seine Brotherhood und der liebt das und der denkt dann nicht mehr drüber nach, weil er war ja mal der Beste. Der muss ja nicht mehr der Beste sein. Jetzt geht er zu den anderen, die wirklich super aussehen und sagt, oh, guck mal, gut hast du und dann mach mal so und wenn du so machst, das bewundere ich, ja. Und das ist auch, das hat er sich verdient und da muss er nicht mehr drüber nachdenken.
Ja, das ist ja im Grunde auch diese Mentorenrolle, die er dann irgendwann
ja
hat.
Und zu mir sagte der Freund von mir, der ist Mr. Universe, auch Schauspieler, Alexander Nevsky, da sagte er, ja Matthias, du musst doch gar nicht mehr so, du bist doch, wir sind früher in Russland mit dir aufgewachsen, mit Sylvester Stallone, mit dir, mit diesen ganzen Actionstars, wir haben alle gedacht, boah, guck mal deinen Körper und so. Das hast du doch schon erreicht. Mach dich doch nicht platt. Du müsstest doch eigentlich damit besser umgehen, weil ich habe Bahn geholt und habe wahrscheinlich geheult. Oh, guck mal, nicht mehr so. Das konnte der gar nicht verstehen. Der sagt, ja, du bist doch Matthias Hus. Da denke ich, ja und, aber ist ja nicht mehr so. Und dann sagt er, ja, aber es war so vorher. Ne? So. Und der Arnold wahrscheinlich hat der denkt da nicht so viel drüber nach. Bin ich mir ganz sicher. Ralf Möller denkt da nicht mehr so drüber nach. Ralf Möller ist ein super Kerl. Der ist also, weil der gar nicht so viel drüber nachdenkt. Ja. So, man kann ja auch überdenken. Man muss ja auch mal leben und man muss ja auch mal was gönnen und man muss ja auch, hey, ich war mal Mr. Universe, das ist ja schon mal was, ne?
Aber was hast du denn jetzt zum Beispiel, weil eben als der Schauspielkollege und Freund zu dir gesagt hat, du musst doch dich gar nicht mehr beweisen, Matthias, was hast du denn da gedacht oder gesagt? Hast du dann gedacht, doch, ich muss, oder hast du gedacht, er hat da eigentlich recht?
Nee, ich habe gedacht, er hat natürlich recht, aber das. Wir sind aber auch, weil wir zusammen gedreht haben, waren wir immer so Competition.
Naja, okay. Ja, das habe ich mal gehört bei, das gibt so, das ist so auch so eine Geschichte aus den Dreharbeiten von Predator, wo jeder immer so heimlich irgendwie ins Zelt gegangen ist, hat schnell gepumpt und dann ist er so raus, als ob er immer so aussieht. Das war, das ist auch super.
Mit Alexander Nevsky und mir, das war so eine interessante Geschichte. Ich kann das nur auf Deutsch erzählen, wenn der das hört, flippt er aus. Der hat mich immer angeheuert in seinen Filmen, weil er mit meinen Filmen groß geworden ist. Und er sagte, du bist der Einzige gewesen, der diese Muskeln hatte und noch kämpfen konnte. Du warst größer als Stallone und schneller als der Arnold und wir haben dich alle geliebt in Russland. Wir wussten nicht mal den Unterschied, ob du jetzt mehr berühmt oder weniger berühmt bist, weil es gab ja nur Videos. Für uns wart ihr alle die gleichen. So. Und dann irgendwie hat er mal gemerkt, er könnte ja auch selber Filme produzieren und hat dann diese ganzen Leute, die er erreichen konnte, so Leute wie mich, die nicht mehr so viel Ruhm hatten, die hat er immer in seine Filme mitgenommen als Co-Actors und er die Hauptrolle. So. Aber wenn es darum ging, dann wollte er nie, dass ich meine Muskeln zeige. So. Weil dann hat er Angst gekriegt und da wurde der total panisch. Und umso mehr er Angst gekriegt hat und umso mehr panisch er wurde, umso mehr hat es mir Spaß gemacht, doch meine Muskeln zu zeigen. Das heißt, wenn er, weil er auch die Filme produziert hat, war der ja nicht immer am Filmset. Und dann habe ich gewartet, bis er nicht da war und habe dann mein Hemd ausgezogen oder meine Jacke und habe mich etabliert in einer gewissen Szene, wo ich wusste, dass sie durch den ganzen Film gehen muss, in diesem Outfit. Da konnte er dann nichts mehr sagen. Und dann kam er zurück und dann wurde er immer total sauer. Wer hat dem erlaubt, die Jacke auszuziehen oder wie auch immer. Ne? Und das ging über drei Filme so. Das war jeder Film, habe ich versucht, ihn auszutricksen. Ja? Und jedes Mal hat er mich in so viele Klamotten gesetzt. Sobald er weg war, habe ich so ausgezogen und eine neue Szene etabliert.
Ist das für eine Geschichte? So ganz viele, immer ganz viele Pullis, das so ganz viel, dass es ewig dauert, bis du die auskriegst.
Der erste Film war Showdown in Manila mit Mark Dacascos als der Direktor. Ich war ja in der ersten Szene. Ne? So, ich laufe durch das Red Light District. Und zwar, ich bin ja groß und blond und in den Philippinen sind sie ein bisschen kleiner. Und das ist das Red Light District. Und das mit kurzem Hemd und allem, das sah wirklich der Mark Dacascos, der Direktor. Oh, Matthias, oh, das sieht so geil aus mit den langen Haaren und den Muskeln, die kleinen Leute und so, du läufst da so durch und ach, ach. Aber das konnte ich nur machen, weil der Alexander Nevsky, der hatte ein Virus, Bauch, der musste kotzen, der war nicht am Set. Dann kam er zum Set und sagte, was habt ihr bis jetzt gedreht? Ne? Und dann sagt er, ja, guck hier, Monitor sieht super geil aus. Und dann sieht er mich ohne die Muskeln, ne? Und schreit den Marc an. Der Marc sagte, er wäre noch nie in seinem Leben so angeschrien worden. Wie kann dir das passieren? Wie kann dir das? Von jetzt an wird der Matthias, also nur noch in langen Hemden, nur noch in langen Hemden. Ne?
Ich finde das eine tolle Geschichte. Ich möchte da gar nicht eigentlich nachfragen, an was das liegt, aber also das heißt, der rastet immer aus, wenn er dich oben ohne sieht. Aber ist er neidisch oder warum?
Weiß es nicht. Ich habe das nie begriffen. Und er wollte mich immer so haben, weil ich so groß bin. Wir haben zusammen trainiert, damit wir noch größer werden. Und wenn wir dann gedreht haben, wollte er mich verstecken. So. Und ich kann dir eins sagen. Das ging so weit, dass der Marc Degaskas, der Direktor, sagte: Bitte, ich muss den Film zu Ende drehen, komm nie mehr ohne Hemd auf dem Filmset. Und dann hat der Alexander, der war so böse über die erste Szene, hat er mir die ganzen Kampfszenen geschnitten und hat mich im Film rausgenommen und mich halbwegs durch den Film in so ein Taxi gesteckt, im Kofferraum und fertig. Und dann sind sie alle zum Alexander gegangen und haben gesagt: Das kannst du nicht machen, der Matthias ist der Bösewicht, du brauchst doch den am Ende. Klasse, Kasper Van Dien und Kate Tagawa, alle, das kannst du nicht bringen, der kannst du nicht einfach aus dem Film nehmen. Na, hat er gesagt, nee, hätte er selber wissen müssen.
Das ist eine tolle Geschichte. Das selber wissen müssen, okay. Ja, gut, das ist ja super. Ja, also das ist ein Mysterium, aber toll, ja. Okay, das heißt immer angezogen bleiben, ja. Wenn man mit dem dreht, alles klar, okay, da wissen wir Bescheid. Steven, ich will noch mal ganz kurz, hast du noch eine Frage für den Matthias zum Schluss, wo wir am Ende sind? Weil der Steven ist ein großer Fan und der hat sich heute extra, also wir haben zusammen einen Filmpodcast, ja, der Steven und ich, aber der hat sich heute extra frei, sozusagen freigeschaufelt, um dich hier zu treffen. Deswegen wollte ich dich fragen, Steven, hast du,
Deswegen bin ich auch so still, weil ich so viel Respekt habe.
ja.
Ich höre euch so gerne zu.
Danke, danke, Steven.
Kein Problem.
Danke auch für den Weihnachtshut. Den hatte ich vor ein paar Tagen auch auf.
Ah, sehr gut.
Den habe ich jetzt
Also.
gar nicht mehr hier.
Ja. Hast du noch eine Frage, Steven, oder hast
Oh,
du.
ja, ich hätte noch ein paar aufgeschrieben, aber ich muss jetzt nicht alle wieder runterreißen, aber ich werde hier gerade gerufen. Eine habe ich auf jeden Fall. Ja, da hast du ein bisschen vorhin auch schon beantwortet oder eben auch schon. Deine Filmrollen sind ja so, also in der Vergangenheit sehr körperlich gewesen, ne? Und sagen wir mal wortkarg. Und wenn du jetzt einen Roman schreibst, du sagst, ja, du hast viele Drehbücher geschrieben, aber ein Roman ist ja noch mal was ganz anderes. Und da muss man ja unter Umständen von seiner Körperlichkeit ja auch voll weg und nur noch über die Sprache kommunizieren. Was war das Schwerste da oder was das Schwere für dich? Oder fiel dir das ziemlich leicht von der Hand, also jetzt einen Roman zu schreiben?
Das zu schreiben nicht so, aber der literaturische Aspekt sind ja ganz viele Wörter. Und du musst lange dran arbeiten, um diese Sätze zu formulieren.
Ja.
Irgendwann mal hast du es raus. Aber das war am Anfang gar nicht so einfach, weil Drehbücher sind mehr kürzere Sätze. Und die Dialoge sind scharf und alles. Ist eine ganz andere Welt. Also da habe ich lange dran gebastelt. Aber jetzt habe ich es so raus. Ist schon anders.
Okay.
Aber jetzt, es ist mein Dingen.
Das ist schön.
Ja, ich finde, das ist. Und hast du denn vor auch, also wie willst du, du hast jetzt, der zweite Teil ist jetzt fertig. Hast du vor, noch weitere Teile zu machen? Sagst du, das ist so eine Geschichte von 6 Bänden oder irgendwas?
Der nächste Teil ist, den fange ich bald an. Ich habe auch noch ein anderes Buch geschrieben inzwischen, eine romantische Geschichte über ein Mädchen, das lieber unerkannt durch das Leben geht, aber die wird auf einmal Supermodel in Paris bei Zufall. Das ist auch so eine Novella, was vielleicht gar nicht zu mir passt, aber das hat mich irgendwie motiviert, so, weil ich mal in Paris gewohnt habe. Und ich war auch in dieser Modeling World, noch nicht als Model, aber ich war trotzdem drin. Und dann habe ich da diese Geschichte geschrieben, The Girl Who Wants to Disappear.
Okay, ja, das ist ja mal was ganz anderes. Das wäre ja auch mal, ist ja auch was Interessantes, ja. Das ist ein ganz anderes Genre.
Dann habe ich ein Self-Help-Book geschrieben, Help Me to Help Yourself. Das sind kleine Anekdoten von meinem Leben, wo ich ganz unten war. Wie man daraus lernen kann, sich wieder hochzuziehen und was man für Übungen machen kann, um sich aus Depressionen herauszuziehen. Das habe ich alles noch nicht rausgebracht, weil wenn man Bücher schreibt, darf man nicht alles auf einmal raushauen. Man muss so langsam genremäßig, sonst wenn Amazon ist sonst confused sozusagen, ja.
Ja, und das will ich auch nochmal so eben, und ich glaube, sage ich wahrscheinlich jede Sendung, wenn die ich mit dir mache, aber das ist eben diese, mich beeindrucken ja auch diese Lebensgeschichte, die du hast, ja. Die beeindruckt mich ja vor allem. Und das ist, was du vorhin auch sagst, vielleicht macht man sich das oft zu wenig bewusst selber, was man eigentlich erlebt hat. Aber das, was du erlebt hast, auch mit diesem Aufbruch nach Hollywood und dann diese Karriere machen und wer das genauer nochmal wissen will, was da passiert ist, liest entweder die Autobiografie von Matthias oder schaut sich nochmal eine Sendung an, wo du auch von mir, wo du auch solche Sachen kurz erzählst. Das ist etwas, was man ja gar nicht nachvollziehen kann, wenn man es nicht selber gemacht hat, wenn man auf diese ganzen Sicherheiten verzichtet und sagt, ich will einfach meinen Traum leben. Und das muss man erstmal hinkriegen, weil ich glaube, klar, wenn du in Los Angeles bist, dann triffst viele Leute, die wollen Schauspieler werden und wenige, die es vielleicht schaffen. Aber im Rest der Welt ist das eine unglaublich abenteuerliche, bewundernswerte Geschichte. Ja,
ja, das vergisst man auch. Aber irgendwo stimmt es dann doch, ja, weil es nicht normal. Aber irgendwann vergisst man das. Und dann denkt man nach.
Also es ist halt wahrscheinlich, ich glaube, wenn man in Los Angeles sich anstellt bei einem Casting mit 20 anderen Typen, die genauso aussehen wie man selbst, dann denkt man, das ist normal. Aber nicht, wenn man...
Ja. Ich habe, also ich kann ja auch stundenlang drüber reden, was ich alles so erlebt habe, was ich habe noch nie so viel gut aussehende Männer gesehen oder Frauen oder wie auch immer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach nicht normal. Wo kommen die alle her? Und die sind alle so talentiert und viel besser als du und was weiß ich. Ja. Ganz Abschlussgeschichte. Das ist der Hammer. Ich habe ja noch nie von mir so viel gehalten. Also ich bin jetzt kein Supermodel oder wie auch immer. Ich bin da nach Hollywood mit Komplexen, aber irgendwie wusste ich schaff's schon. Trainiert wie ein Wahnsinniger. Und da war so ein Casting Call für die Turnschuhe LA Gear. Das ist so wie Nike gewesen. Das ist eine Riesenfirma. Und da habe ich wieder gehört und ach, und dann gehe ich dahin, Marina Del Rey. Da ist ein Parkplatz voll mit den schönsten Männern und Frauen, die du je gesehen hast. Ja, wo die herkommen, weiß ich nicht. Und da habe ich noch gedacht, das kann ich ja gar nicht. Ach, scheiß drauf. Egal, na gut, jetzt bin ich schon hier, jetzt mache ich's. Und dann habe ich tatsächlich den Job bekommen. Das war eine riesen LG-Kampagne. Und zwei Mädchen von all den Leuten. Und dann stellte sich heraus, dass diese Kampagne, die haben da so Cutouts gemacht von unseren Körpern mit den Schuhen im Bathing-Suit, im Badeanzug und im Bikini. Und dann konntest du, egal wo in den Geschäften, deinen Kopf reinsetzen.
Die wollten nur deinen Körper sozusagen.
Ja, und da habe ich noch gedacht, wow, ich kann ja gar nicht mit solchen schönen Menschen konkurrieren. Hätte ich mir denken können. Aber ich war so stolz, dass ich trotzdem so stolz bin. Das war so, was ist jetzt? Ne? Weil ich habe ja auch in Chippendales gearbeitet, diesen Stripclubs und so. Die waren ja alle so perfekt. Das habe ich noch nie gesehen. So habe ich bis heute nicht mehr gesehen. Ich glaube, so Leute gibt es heute nicht mehr.
Hast du da gestrippt oder was? Hast du dich da ausgezogen? Aber Gott sei Dank, weil das nicht der dieser russische Schauspieler da war, der wäre ja ausgerastet.
Ja, der wäre ausgerastet. Ja, in Chippendales nicht. Ich war in diesem anderen Club. Chippendales habe ich gearbeitet als Möbelstück sozusagen. Der Besitzer wollte nur, dass ich da abends, der wollte mich immer da haben. Er hat mir auch seinen Ferrari gegeben und ich war so eine bezahlte Statur neben ihm. Und dann bin ich irgendwann mal in Florida gelandet und habe dann auch getanzt, ja.
Stimmt, das hast du ja, das, du hast die Geschichte hast du mal erzählt, dass du musstest einfach nur da sein in diesem Club, gell? Ja,
ja, ich wollte mir das mal vorstellen, da wurde ich bezahlt. Und davor war ich immer nur Möbelstück in so einem 2020 in Voila, das waren die hottesten Nightclubs und die Besitzer wollten mich immer haben, weil die haben mich mal gesehen mit meiner Lederhose. Und Oberkörper frei und das fanden die so schön und dann sagten die, musst nur hier sein, musst nur die Lederhose anziehen und mehr musst du gar nicht machen, dann zahlen wir dich. Ne?
Also irre. Ja, das ja. ist echt super irre. Ja, gut, lieber Matthias, dann würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende. Wir verlinken all das, all deine Bücher, also jetzt vor allem erstmal der erste Teil, Shadow Affairs heißt er, den kann man sich in Englisch jetzt erstmal, kann man sich das herunterladen und lesen, wenn man möchte. Und dann geht es ja auch weiter mit dieser Reihe. Und wir wünschen dir natürlich sehr, sehr viel Erfolg damit, ja. Und hoffentlich wird daraus noch mehr, als es schon ist, ja.
Ja.
Danke euch beiden. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank für das schöne Gespräch. Ihr habt immer eine sehr gute Gesprächslinie. Also es ist nicht nur Film, sondern das finde ich gut. Also so ein bisschen tiefer. Das gefällt mir.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ganz vielen Dank, ja.
Ich freue mich immer, deswegen habe ich dir ja auch schon am Anfang, habe ich im Vorgespräch ja dir gesagt, ich bleibe immer dran bei dir und bin ein bisschen wie eine Klette auch, der Kaugummi am Schuh, bis ich dich dann doch wieder in die Sendung bekomme, weil ich auch wirklich sehr genieße, dir zuzuhören, weil du so eben, was ich auch bereits gesagt habe, so viele Sachen erlebt hast, von denen andere nur träumen können. Und das finde ich super spannend, also wirklich sehr, sehr spannend. Matthias, wir wünschen dir natürlich, weil wir sind, also Sendung wird wahrscheinlich erst 26 ausgestrahlt, aber wir befinden uns kurz vor dem neuen Jahr. Wir wünschen dir natürlich einen guten Rutsch und auch deiner Frau. Kommt gut rein auf Bali. Ja.
Danke euch beiden. Danke euch beiden. Guten Rutsch auch für euch
Sehr gerne.
beide. I'm looking forward to the show. Und nächstes Mal kann ich besser Deutsch.
Ach nee, du kannst
Nee,
super, du
das ist
kannst.
doch dein Markenzeichen.
Das muss so sein. Guck mal,
Genau.
das muss so sein, Matthias, ganz wichtig. Alles klar, also bleib noch kurz dran, aber wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr. Mach's gut, ja? Bis dann. Ciao,
Tschüss.
ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.